Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß. Legen wir mal los hier.
Legen wir los?
Genau.
Samstagnachmittag, ne?
So ist es.
Ja. Heute, witzig, heute waren übrigens zweimal Leute da, die sich den Restomod 230er angeguckt haben.
Ach was.
Und komischerweise hatte ich da letzte Woche relativ viele Zuschriften zu. Keine Ahnung, woran das liegt. Hat mich ein bisschen gewundert. Alle über Classic Trader, ob der irgendwo Seite 1 kurz zu sehen war oder so. Ich weiß es nicht. Ganz schräg.
Ja, ja, ist ja manchmal so, ne? Das ist so aus dem, ja, aus dem Nichts heraus plötzlich.
Ja, ich habe mich auch noch mit dem Auto ein bisschen beschäftigt jetzt.
Boah. Ja, mich würde tatsächlich mal interessieren, wie sowas auch fährt, ne?
Also ganz geil, haben wir da letzte Woche schon drüber gesprochen? Nee, ne? Dass der, mein Kunde hier war mit einem Elektro-Mini?
Nee.
Kunde von mir war hier, der hat einen kleinen Mini-Kombi. Also aber ein Commercial, der Commercial ist ganz interessant, der hat einen, wo sonst die Sitze sind hinten, hat er einen doppelten Wagenboden, komplett mit Elektroantrieb.
Also ein alter Mini, welches Baujahr?
Boah, irgendwie aus den 60er Jahren oder mit Elektroantrieb.
Okay.
Und da rümpfen auch viele sofort die Nase, sagen, wie kann man nur, der Besitzer, der hat mehrere Minis und der hat bei irgendeinem Händler für klassische Autos in der Werkstatt, da stand ein Rolling Chassis, eine Karosse ohne Technik. Technik war raus, der Wagen war weitgehend zerlegt und er hat dieses Rolling Chassis gekauft und hat da die Elektrotechnik reingesetzt. Das heißt, er hat keinen Mini mit Benzinmotor, der im Top-Zustand war, auseinandergerissen, sondern er hat einfach eine Resthülle genommen und die ist schön restauriert worden und hat Elektrotechnik gekriegt. Ich bin damit gefahren. Schießt so weg, das Ding. Total geil. Hat ein E-Kennzeichen auch? LKW-Zulassung mit E-Kennzeichen?
Guck mal, da wollte ich nämlich gleich mal drüber reden. Es scheint ja mittlerweile einfacher zu sein, einen Klassiker zu nehmen, den mit E-Technik zu versorgen, E-Kennzeichen zu kriegen.
Nee, du musst halt mit dem TÜV, musst halt von vornherein mit einem TÜV-Beamten sprechen auch, was ist zu tun, wie ist der Umbau. Es gibt halt mehrere, du kannst auch so Kits kaufen, also Steuerkits und so weiter.
Ja, genau, und Batterie.
Genau. Und ich bin gefahren und der Heidi hat so 15 Batteriepacks, das ist ganz geil gemacht. Und da der Commercial hinten diesen doppelten Boden hat, verschwindet es da drin ganz einfach. Und ich fahre damit und fuhr echt sehr, also wirklich flott, ne? Also wirklich unglaublich. Und dann sagte was denkst du, wie viel PS der hat? Und dann habe ich gesagt, boah, 60 PS, keine Ahnung, 12 kW Motor.
Ja, 12 kW Motor, Wahnsinn.
12 kW, ja. Unglaublich, wie das Ding absurd. Und vorne unter der Motorhaube ist so eine, wie man das auch sieht, wenn man umgebaute Land Rover oder sonst irgendwas sich im Internet anguckt, die haben vorne immer so Kisten wasserdicht,
wo die Batterien.
Wo auch die Steuerung mit drin ist. Okay. Wahrscheinlich gibt es das auch als Set zu kaufen direkt, gehe ich mal von aus.
Auf jeden Fall. Das habe ich neulich im Fernsehen gesehen. Da gibt es eine Serie, die tatsächlich genau das machen: ältere Autos umbauen auf Elektro. Und
naja, auf jeden Fall ist so der relativ zügig fertig gewesen, der Wagen. Hat ein E-Kennzeichen, ist ein LKW und kostet dadurch im Jahr 26 Euro Steuern. Und kriege ich jetzt noch von seiner Firma Werbeaufkleber, wird auch benutzt als Transporter für die Stadt.
Ja, warum nicht?
Und hat, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Reichweite von 150 Kilometern, was ihm vollkommen ausreicht, weil er eh nur in der Stadt hin und her fährt.
Finde ich viel. Ist mehr als ein moderner Smart hat, ne?
Achso, ja gut. Okay, das ist ja kein.
Ja.
Gut, muss man erstmal gucken. Die Reichweite, die sinkt natürlich dann im Winter mit Lichtanheizung an, dies, das, jenes, aber hochprofessioneller Umbau ist geil gemacht. So, was ich damit sagen wollte nur, ich habe mich mit der Flosse nochmal beschäftigt und ganz sicher, die Flosse war auch, das war irgendwie eine Resto-Basis und dann hat man den so aufgebaut, das war nie im Leben ein Spitzenauto, was auseinandergerissen
worden ist. Nein, mit Sicherheit nicht.
Das hieß dann ganz vielen Details auch, ne?
Ja, ich finde ihn, der steht da ja so ein bisschen freier. Ich war ja eben mit meinem Vater und meinem Schwiegervater da.
um das Auto nochmal, oder um hier ein paar Autos mal anzugucken. Und die waren auch total begeistert von dem Auto, ne? Weil einfach diese Idee dahinter ist halt witzig. Und keiner glaubt, dass das ein 123er Armaturenbrett ist, was da wirklich so reinpasst. Also das ist immer, du guckst in jede Ecke und denkst, irgendwo müssen die doch irgendwas ausgeglichen haben. Oder ich weiß auch nicht, also ich glaube, die waren selber überrascht, als sie es da reingesetzt haben.
Nicht, ich glaube, dass da schon ein paar Sachen geändert worden sind und die einfach perfekt gearbeitet haben.
Ja, das wird wohl dann so sein, ja.
Weil du musst mir überlegen, ich habe da auch vorhin nochmal so drin gesessen, so die Sachen ausprobiert. Es funktioniert ja alles, ne? Lenkstopphebel zum Beispiel.
Ja.
Den Lenkstockhebel vom 123, den drehst du und dann geht der Scheibenwischer an.
Ja, na klar.
Ja, aber dann geht der Scheibenwischer von der Heckflosse an, die vorher mit dem Kippschalter an ausgegangen ist. Also diese ganze diese ganze Elektronik funktioniert ja in diesem Auto. Und das muss ein unglaublicher Aufriss sein, das zusammenzukriegen alles.
Das stimmt.
Also die beiden Autos so zu verheiraten, auch elektrisch.
Ja,
ob mit dem Tempomat oder wenn zum Beispiel mit der Zentralfernbedienung, wenn du auf den Knopf drückst, kling, 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 kurz die Blinker an und aus, wie beim modernen Auto.
Das darfst du auch keinem erzählen, ja.
Ja, aber es funktioniert halt, ne? Das ist faszinierend, wie das, also da ist wirklich sehr viel Gehirnschmalz reingewandert in das Auto. Das ist ganz klar.
Ja, gut, du musst dir halt auch über das alles Gedanken machen.
Ja, wobei auf der anderen Seite ist der Wagen halt, wenn du im Detail anguckst, so wie zum Beispiel der Boden vom Kofferraum so lackiert ist innen drin, da sagst du dir, boah, das hätten wir aber schöner machen können. Also daran siehst du, dass das so eine Flosse war, im komm, geht so Zustand, was machen wir jetzt da draus?
Ja.
Genau
da. Und der Besitzer vielleicht eher ein Techniker als ein Lackierer war.
Ja. Also auf jeden Fall war es kein Originalitätsfreak.
Ja. Ja, ich finde das Ding trotzdem, wie wir schon öfter mal gesagt haben, da jetzt die richtige Felge drauf, die hier ist es irgendwie nicht.
Ja, richtige Felge ist übrigens, ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Es geht ja darum, also eingetragen sind 275-14, Barockfelgen wahrscheinlich, ja. Es geht ja auch um dieses H-Kennzeichen. So. Jetzt könnten also alle Umbauten gemacht werden, die in den ersten 10 Jahren nach Erstzulassung hätten gemacht werden können. Aber auf der anderen Seite auch alle, die über 30 Jahre her sind.
Genau.
Heißt, ich kann jetzt irgendeine Felge von 1966 bis 1990 nehmen. Ja, bis 91 schon. Und bin immer noch im 30-Jahre-Bereich. Das heißt, ich habe vorhin mal geguckt, 1990 Mercedes-Felgen. Gullideckel, du hast eine riesen Auswahl an Mercedes-Felgen, die da drauf passen. Man hätte jetzt nicht aus den 2000ern eine CLK-Felge nehmen müssen. Man hätte direkt eine aus einem früheren Programm genommen, wäre das Thema schon beerdigt gewesen.
Ja, ja, richtig.
Zwar zum Unverständnis vieler Leute, die das Fahrzeug sehen, aber die Gesetzeslage gibt es her. So, also kann ich von 1989 eine schöne Mercedes-Felge da drauf machen. Punkt, Ende.
Ja, ja, so viele fallen mir dann gar nicht ein. Also hast natürlich recht, aber ich finde eine 15-Loch oder so passt.
Ich würde eine 15-Loch, ich würde eine Gullideckel drauf machen.
Ja, Gullideckel ist ja 15-Loch.
Ja, genau. Ich würde eine Gullideckel drauf machen, die auch Anthrazit lackieren und nur den Rand silber lassen.
Ja, ja, sowas so. Gibt's, habe ich auch schon gesehen, ja.
Geil.
Ja. Ja, ja, ich wäre wahrscheinlich dann eher bei einer Penta-Felge. Aber die Penta wird schon schwierig, weil die passt wahrscheinlich
nicht rein.
Du brauchst ja eine schmale Felge, ne?
Da passt schon ganz schön was rein in das Rathaus.
Ja?
Ja.
Ah, okay. Also ich würde.
Die Frage ist ja immer auch bei der Penta-Felge, wie ist die Einpresstiefe?
Genau.
Die Felge sieht eventuell auch tiefer aus, wie sie tatsächlich ist hinterher, wenn sie montiert ist. Ne?
Ja.
Also Einpresstiefe wird hier, ich mache jetzt mal eine Zahl, irgendwas zwischen 40 und 30 sein, so. Ne? Punkt.
Ja, ja, gut, ich könnte das jetzt nachgucken. Das, was da drauf ist, kenne ich ja. Ja. Ja, aber ist ja cool. Ja, bin ich ja mal gespannt. Wer und der richtige Käufer ist dafür, wo der hingeht und.
Der richtige Käufer war der, der zuletzt da war, wie du gerade reinkamst.
Ah ja, okay. Ah, der war dafür da.
Alles klar. Auch dafür da.
Ja.
Das ist ein älterer, also ein Kunde, der schon Autos hier gekauft hat, auch mehrere, der hat auch mehrere Autos. Von der Sache ist der richtige eigentlich. So, aber ich habe ihm halt gesagt, ja.
Hat auch Selbstvertrauen.
So,
ja.
Klar, interessiert ihn nicht, was die anderen denken.
Wie ja gesehen.
Wie soll ich sagen? Es ist trotzdem, also vom Zustand her ist dieses Auto an der Grenze dessen, was hier steht für mich.
Ja, das ist klar.
Weil, ich habe mir auch im Detail mir das Auto nochmal so zu Gemüte geführt. Also ich müsste da nochmal investieren. Ich könnte das auch nicht.
Mhm.
Da müsste noch mal einige Stunden verbringen an dem Auto.
Ja, aber vielleicht ist es, hast du auch einen zu starken Detailblick. Jemand, der eben nur Bock hat, damit zu fahren, der wird sagen, pass auf, ich will, dass der fährt. Ich will, dass die Dinge daran funktionieren. Und ich finde es halt cool, so einen wirklich outstanding Mercedes zu haben, der ja extrem auffällig ist und den auch nicht mal eben jemand nachbauen kann.
Genau, die Frage ist ja immer, ja genau, diese auch mit der Technik, ne? Genau. Und der hat eine Klimaanlage, genau. Und hat das Armaturenbrett von 123 mit einer kompletten Klimasteuerung, die funktioniert.
Eben.
Alter, was für eine Arbeit das da
einzubauen. Ja.
Das
ja.
Ist funktioniert.
Ja.
Also ich habe mir, ist über eine Zustandssache, ich sage immer, ich gucke mir ein Auto an, frage mich, würde ich das Auto kaufen, wenn ich den Typ suchen würde? Ich würde den tatsächlich kaufen, würde aber ein bisschen was dran machen noch. Mhm. So. Ich habe mir gestern zum Beispiel ein MGA angeguckt, die würde ich mir nicht kaufen. Mhm. Und den hatte der letzte Besitzer, war eine Rechnung dabei, für 30.000 Euro bei so einem holländischen Händler gekauft. Ja, Alter, also ich habe gesagt, ja, ich sehe den so bei 17,9 VK vielleicht. Aber schlussendlich, nee, war ja nicht gut genug. Also ich würd das Auto nie für mich kaufen, never ever.
Tja, aber welches Auto richtig gut ist, habe ich mir eben hier angeguckt. Der 560 SEC, der, und das ist ja keine Werbung mehr, denn er ist schon wieder verkauft. Ja, der hatte nur einen Blitzbesuch hier quasi.
In Anthrazit Metallic, geil. Das ist eine meiner Lieblingsfarben und ich finde auf dem es sehr selten auf dem SEC. Ich hatte noch nie einen in der Farbkombi und ich finde es sehr hübsch.
Ich finde es auch sehr hübsch, ja. Ich finde, es ist halt eine Farbe, die irgendwo elegant ist, aber eben auch immer noch einen leichten sportlichen Touch hat.
Die ist noch sehr modern.
Und eigentlich. Ja, doch, klar. Aber ich finde, gerade beim SEC, ich weiß nicht, wie es unseren Hörern geht, aber der SEC, wenn man den mal nicht mochte, wenn man den heute sieht, der hat einfach die perfekten Proportionen für ein Coupé. Das ist
so.
Es ist unglaublich, wirklich aus jeder Perspektive und er war ja früher mal so ein bisschen verschrien als so ein prolliges Ludenauto, gerade in den 90ern, weil er dann auch noch so sehr 80er war.
Weil nur Luden sich das leisten konnten.
Und ja, und weil die natürlich nachher auch sehr viel verbastelt worden sind. Deshalb ist es ja auch unheimlich schwierig, heute unverbastelte Autos zu bekommen, die auch nie eine schwierige Zeit hatten. Ja. Und so ein Auto muss auch unverbastelt sein. Also wer auf so ein Auto eine große Felge raufzieht, ist selber schuld, weil das fährt sich auch von einer Sekunde auf die andere nicht mehr wirklich gut. Aber es sind eben hier bei dem Auto wirklich ganz, ganz viele Details, auf die man achten muss. So ein SEC kann ein echtes Groschengrab sein. Deshalb fand ich ihn auch tendenziell für den Preis, den du angeboten hast, mega fair, weil selbst ein, ich sag mal, durchschnittlich schlechter, und damit meine ich das, was es halt so auf dem Markt gibt, kostet mittlerweile um die 20. Und die wäre ich halt dann auch für einen schlechten nicht bereit auszugeben. Dann würde ich auch sagen, dann spare ich lieber noch ein Jahr oder zwei und kaufe einen für 30, wobei sie dann gut, wahrscheinlich also 40 kosten.
Da habe ich jetzt 32,9 dran geschrieben, es kommt noch einer. Mhm. Da kann ich ja Werbung für machen. Gleiche Farbe, Anthrazit, Velour-Schwarz innen drin.
Mhm. Finde ich übrigens das Velour vom SEC total schön, weil ich das auch so gestreift ist.
Ja.
Ich finde das, ich fand das schon immer hübsch. Ich fand es besonders hübsch auch im Blau, weil das ja so blau-weiß ist. Total super. Und wenn das in einem guten Zustand ist, dann ist das in einem SEC eine tolle Ausstattung.
Der Wagen ist 38.000 Kilometer gelaufen. Das Velour ist
unfassbar.
Der Wagen, also ist, der hat nicht mehr irgendwo am Scheinwerfer so einen kleinen Steinschlag oder sowas.
Weißt du? Cool, so. Ja, toll.
Das Anthrazit, Velour Schwarz, auch ein Ex-Japan-Auto, seit 2012 schon in Deutschland. Mhm. 38.000 gelaufen. Leider kriegt er jetzt einen neuen Dachhimmel, weil er nachgegeben hat.
Ja.
Der kostet auf jeden Fall über 40.000.
Das passiert übrigens jetzt bei diesen Autos. Das hat mein E500 auch. Als ich ihn bekommen habe, ging das noch einigermaßen. Der hing ja nur im hinteren Bereich. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass er mir entgegenkommt. Glücklicherweise, es gibt beim 124er zwei unterschiedliche Dachhimmel. Einen kann man reparieren, den anderen nicht. Weil das, was sich jetzt löst, ist halt so ein Nylonstoff, kann man fast sagen. Und den kann man entweder ähnlich oder sogar den man hat, wieder raufbringen. Man braucht nur eine Zwischenschicht und man muss natürlich diese gesamte Schaumstoff, der jetzt total tot ist quasi, davon entfernen. Das ist eine Heidenarbeit.
Also erstmal ein Bettlaken ins Auto spannen?
Ja, ne? Ja, ihn komplett ausbauen, damit das nicht wegbröselt.
Damit du nicht den ganzen Scheiß überall in der hast.
Ne? Richtig. Aber das werde ich jetzt machen lassen und es geht halt auch nicht mehr anders. Also er hängt tatsächlich an
einem. Ist ja immer, es gibt Patina und es gibt kaputt. Ne?
Jetzt genau,
kaputt.
Jetzt ist es vorbei.
Da muss man es machen. Ja. Das ist der Dachhimmel bei meinem Mini, der ist auch so, der ist stark patiniert. Du siehst ja halt diese ganzen braunen Streifen von den Klebern und so weiter. Aber im hinteren Teil kriegt er jetzt so die ersten kleinen Risse. Mhm. Und ja, dann muss man halt irgendwann ran. Ne? Mhm.
Und das ist immer eine ganz undankbare Arbeit. Also, oder anders, es gibt Menschen, die können das und denen sollte man das auch geben. Also da sollte man nicht anfangen irgendwie zu denken, ach, das könnte ich ja vielleicht mal selber machen, das kann man einmal probieren.
Das sieht doch scheiße aus. Da
verzweifelt man eben. Das muss halt perfekt sein. Das darf man danach eben nicht mehr sehen. So. Deshalb bin ich auch eher ein Fan davon, den Originalstoff, wenn es irgendwie geht, zu retten. Weil dann kann man ihn auf dem Schiebedach drauflassen, weil da ist er meistens ja noch vollkommen in Ordnung.
Ja.
Und sonst hat man halt kleine Unterschiede, wenn man jetzt irgendeinen x-beliebigen Nylonstoff nimmt, der so ähnlich aussieht, aber doch nicht gleich. Ne?
Naja. Aber bei Autos in der, der Preisklasse oder mit dem Potenzial macht man das auch richtig direkt.
Ja, was aber viele falsch machen ist, die sagen dann, ja, ich mache da einen schönen Alcantara-Dachhimmel rein.
So scheiße.
Das ist ja auch toll, aber das gab es in dem Auto nie, das ist nicht original und du hast es dann zwar schön, aber eben nicht mehr original. Das ist etwas, wo ich sage, das würde ich heute eben genau bei so einem Auto nicht mehr machen. Das hast du vor 15 Jahren gemacht, als die Dinger auch noch 15 kosteten, da war das okay. Aber jetzt zählt bei so einem, muss man ja sagen, bei einem klassischen Mercedes zählt eigentlich immer Originalität, jetzt mal von der Heckflosse abgesehen.
Ja, und Detail, ne?
Ja, ist so, ist so. Da ist selbst eine andere Felge oder so, das geht alles tatsächlich kaum. Und ich habe heute Bilder bekommen, heute Morgen, es gibt heute ein Treffen beim Porsche-Museum. Ich bin in so einer Gruppe mit ganz verrückten E500-E-Fahrern und die haben da einen Termin gemacht, die stehen da heute alle vor. Beim Porsche Museum. Haben da alle einen Termin mit zig Autos, ganz, ganz tolle Bilder auch. Aber, und ich nochmal, die haben alle, die lieben ihr Auto und die Autos sind auch wirklich alle picobello, aber es fährt keiner mehr eine Originalfelge da drauf. Die haben alle eine 17 Zoll AMG, eine 18 Zoll AMG, irgendwelche zeitgenössischen Felgen, also schon toll gemacht. Aber ich weiß, dass diese Autos in der Regel nur mit der Serienbereifung wirklich gut fahren. Gut, der eine oder andere von denen hat mittlerweile eben auch ein H&R-Fahrwerk drin, was es ja jetzt gibt. Und damit mag das funktionieren. Aber Originalität ist immer noch die allererste Wahl. Hier, ich zeig dir mal die Bilder, guck mal. Porsche Museum.
Nicht schlecht, das ist eine originale Felge hier.
Ja, das ist eine Evo-Felge, genau. Ja. Die Evo-Felge gab es zwar eigentlich nur beim Limited, aber die kann man, finde ich, auch noch gut darauf fahren. Ja. Das sieht auch klasse aus. Ja, der hat eine große Felge drauf.
Der hat eine originale noch.
Nee, hat er nicht. Ist eine, ganz witzig, das ist die, kennst du noch die 8-Loch-Felgen von Brabus, die es in 18 Zoll gab?
Ja.
Ja, die ist da drauf.
Okay.
Ist ganz witzig, aber, also nochmal, ist ja zeitgenössisch, ne? Aber witzigerweise hat von denen echt keiner eine Originalfelge drauf.
Schade eigentlich, ne?
Ja. Ja, naja, aber gut, ich bin mir sicher, die haben die 8x16 alle noch zu Hause liegen. Also kommst du noch einen zweiten, wann kommt der?
Boah, Ende nächster Woche, vielleicht so 14 Tagen.
Okay.
Aber ist schon reserviert.
Ja, weil ist natürlich klar,
haben die Leute haben wir auf angerufen,
das Auto. Ja, genau.
So unglaublich, dass ich habe dann gesagt, ja nee, ich kriege ja noch einen anderen. Der eine oder andere hat gesagt, boah, über 40.000, nee, das ist dann nicht mehr das, was ich mir vorstelle. Mhm. Aber ein anderer Kunde hat sofort gesagt, hier reservieren. So, der kommt als erstes und dann.
Ja, viel bessere.
Genauso heute Morgen, ich hatte ja gestern noch gestern Abend kurz reingesetzt, Peugeot 205 kommt, der 1,3 Rallye.
Ein echter Rallye, ne?
Ein echter Rallye mit Weber-Vergaser, 1,3er Motor gemacht. So um die 120, 125 PS hat er. Vorhin eine SMS schon reserviert. Das Auto ist nicht mehr hier.
Ja, stark.
Also, aber ja, gibt es euch auch.
Den kennen viele nicht. Ich habe davon auch einen in Spanien gefunden. Die sind auch nicht so auffällig, weil sie von der Leistung her nicht so viel Power haben wie ein 1,9 GTI.
Ja.
Aber ist ein ganz anderes Auto, kann man nicht vergleichen. Ein
Auto ist genau. Ein Drehorgel, über 4000 Umdrehungen, geht ab wie die Sau.
Genau.
Der hier hat noch, der zu mir kommt, hat noch ein kürzer übersetztes Getriebe.
Und ist das auch sehr rustikal gebaut, ne? Der hat ja, glaube ich, Stahlfelgen gehabt ab Werk.
Ja, ja, ist ein Rennwagen. Ist
genau.
Ein UNS mit UNS-Wagenpass. Mhm. Der war auch immer Rennwagen, es war kein Straßenauto. Mhm. Das ist ein geborenes Rennauto gewesen.
Okay.
Dafür sind die auch für den Breitensport sind die ja gebaut worden, die Rallyes tatsächlich.
Okay.
Und der hier hat ist nach 4 Regeln, UNS-Wagenpass, allem drum und dran, kannst du alle Rallyes mitfahren, kannst du auch Youngtimer-Trophy mitfahren und Lübeck, wenn du willst. Mhm. Das Ding ist relativ, das ist sehr leicht, weil ist ja nichts drin im Auto. Mhm. Und dann sind die knapp über 120 PS, ist genauso viel wie ein 1,9er hatte. Mhm. So, ne? Also gleiche PS-Zahl, weniger Gewicht.
Weniger Gewicht,
und
weil wenig
ganz,
drin.
Und kürzeres Getriebe. Das Getriebe, wahrscheinlich dreht er bei 160 außen roten Bereich.
Ja, ja, wahrscheinlich.
Ist aber dafür in 6 Sekunden auf 100 hinterher. Ne? So.
Ja, Na, cool. Ja, okay.
Cooles interessant. Interessant. Den hatte der jetzige Besitzer sich aufgebaut. Der wollte eigentlich aufbauen lassen. Der wollte die Rallye Köln-Ahrweiler fahren. Und wie das so ist, Haus, Hof, Hund, Kind und so weiter, da ist man wieder von den Themen abgekommen. Ne?
Ja.
Und ganz geil, Hakenzeichen hast du auch schon für den Wagen. Das ist ein Baujahr 90. Und damit kannst du echt viel machen mit dem Wagen. Weil er hat Straßenzulassung, Hakenzeichen, kannst alle historischen Rallyes fahren und hast ein wettbewerbsfähiges Fahrzeug.
Ja.
Kannst
ja, ja,
Rundstrecke stimmt. fahren, stimmt. zum Trackday fahren.
Stimmt.
Zu einer eierlegenden Wollmilchsau.
Ja, und wie man das eigentlich auch kennt, also ich gehe mal davon aus, dass auch der Motor und die Kombination einfach relativ unproblematisch ist.
Geil mit Weber-Vergaser, hast du gesehen im Bild.
Ja.
Richtig, kein Einspritzer, ja. richtig drei ja. Weber-Vergaser, zwei Weber-Vergaser ja. drauf, dicke Oschis.
Genau.
Boah, der hat sicher ein geiles Ansauggeräusch auch.
Ja.
So richtig, wie so ein Motor halt klingt und nicht wie bei so einem Elektro, oder? Aus dem Lautsprecher. Aber manche Lautsprecher verstummen auch, wie ich gestern lesen musste, ruft Porsche 43.000 Taycans weltweit zurück.
Wow.
Weil der kann während der Fahrt ausgehen. Du hast dann 90 Sekunden Zeit.
Du, das merkt man aber gar nicht. Was bedeutet denn ausgehen?
Nee, du hast 90 Sekunden Zeit, den Straßenrand zu erreichen. Nee, die Motoren schalten ab. Mhm. So, angeblich sollen Bremse und Lenkung noch einmal funktionieren in der Situation. Mhm. Ey Leute, ganz ernsthaft, ich kaufe mir für über 150.000 Euro so einen Elektroschlitten, der irgendwie, was kann der, 250 fahren, was weiß ich. Ja? Und jetzt muss der in die Werkstatt, weil der könnte ausgehen während der Fahrt.
Ja.
Ey, sorry.
Ja.
Was ist bei meinem Volvo 240, wenn ich das Gefühl habe, der geht aus, was ich dann mache? Zweiter Gang gucken und kommen lassen, dann läuft er wieder. Ne? So, Sache hat sich erledigt.
Ja, ne? Das stimmt wohl, ja.
Aber da bist du dann, du bist ja ausgeliefert, ne?
Ja, das ist man natürlich
bei Du bist ja sowieso ausgeliefert bei diesen ganzen Autos, die alle vernetzt sind und im Internet hängen. Da könnte ja irgendein böser Mensch auf den Knopf drücken und die Karre eh stilllegen von sonst woher. Bei Tesla ist ja am schlimmsten, glaube ich. Sind ja immer alle on, also sind ja immer, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, alle verbunden mit diesem Server von Tesla, weil die auch ihre Updates, das kriegen ja alles da drüber gespielt, ne? Komplett. Mhm. Werden auch Reifen drüber geliefert über die Leitung?
Wer weiß.
Keine Wer weiß.
Ahnung. Keine Ahnung.
Wer weiß, was da alles möglich ist, Leute. Das wird noch spannend. Ne?
Keine Ahnung. Ja, aber genau. Du
fährst in deinem Tesla und plötzlich drückt der Musk da irgendwo, weil er irgendwie bei dem Furz quer sitzt, drückt er auf den Knopf und dann geht die Mikrowelle in deinem Auto nicht mehr. Du kannst dir keine Suppe heiß machen, während das Auto autonom fährt.
Sowas Ärgerliches, ne?
Ja, so scheiße.
Sowas Ärgerliches.
Deshalb hat man sich das doch gekauft, um autonom zu fahren und dabei eine Maggi 5-Minuten-Terrine zu löffeln.
Da hast du recht, ja, so wird das wohl sein. Ja.
Funktioniert dann nicht mehr, weil der auf den Knopf drückt, weil der keinen Bock mehr hat. Der Musk, heute mache ich eine Kryptowährung kaputt, morgen lasse ich alle Teslas stehen.
Genau.
Der böse Musk. Und dann fliege ich ins Weltall, die können mich alle mal.
Ja, genau. Ja, da weiß man wenigstens, wofür er das tut.
Das klingt jetzt alles sehr utopisch, ist es aber nicht.
Nee, wahrscheinlich ist das auch nur eine Vorhersage.
Genau, ist nur wie eine Wettervorhersage.
Was ich ganz witzig fand, ich hatte dir diese Woche irgendwann mal ein Video geschickt oder ein Bild nur von einem Cockpit, von einem Auto, was auch in Deutschland komplett ausgestorben ist. Und zwar ein Renault 25, also ein R25, war ja damals eine, ich sag mal, Luxuslimousine von Renault, wo wir auch gerade. Und den gab es auch mit der Ausstattung Baccarat, also dann eben auch mit feinstem Leder und.
Ja.
Und was ich total cool fand, ich habe mir dann ein Video angeguckt, der hatte halt, und das... Klar, kann ich mir gut vorstellen, war ja so in den 80ern auch so ein bisschen Captain Future-mäßig. Das Auto konnte sprechen. Das heißt, der hat einem dann gesagt, was weiß ich, die linke Tür ist offen und das
Geile
ist...
Hallo, fermé les portes.
Ja, genau. Und genau der Witz ist nämlich, ich habe auch das Video, gibt es ein paar Videos, müsst ihr mal bei YouTube raussuchen. Das Auto spricht mit so einer Art französischer Computerstimme, die aber Deutsch spricht, die dann sagt, die linke Tür ist offen.
Ja.
Extrem cool. Ja. Das ganze Cockpit ist eigentlich ganz geil, weil die wirklich damals, die sind durchgedreht offensichtlich.
Der ist vom Design auch schön innen drin.
Ja, ist stark. Und ich muss gestehen, diese Autos gibt es halt nicht mehr. Du findest sie nicht. In Spanien steht tatsächlich gerade einer zum Verkauf, ein V6 Turbo, mit nur 40.000 Kilometern gelaufen. Aber die wollen auch 16.500 Euro haben. Da musst du erstmal jemanden für finden, der sagt, ich kaufe mir so ein Renault.
Ja, findest du bei uns nicht, aber nee. Findest du in Benelux, Frankreich,
ja, glaub Spanien, ich auch. Findest du. Da, genau, genau.
Hat mich übrigens, apropos Import, wie ich den Mercedes gepostet hatte, hat wieder einer mal drunter geschrieben, 32.900 für einen Japan-Import. Boah, Frechheit so, ne? Ey, was heißt denn Japan-Import? Ganz ernsthaft, dieser Mercedes, ich will das nochmal sagen, wie dieses System funktioniert, wurde tatsächlich in Stuttgart gebaut und wurde dann nach Japan exportiert. Dann hat ein feiner Herr, der viel Geld hat in Japan, diesen linksgelenkten Mercedes ein wenig gefahren. Dann ist dieses Fahrzeug 2014 wieder zurückgekommen nach Deutschland.
Genau.
Jetzt ist es wieder in dem Land, wo es gebaut wurde. Was soll daran schlecht sein? Fragezeichen. Ganz ernsthaft, es geht, ist es doch scheißegal, woher ein Auto kommt. Ob ich das aus Peru, also ich habe da hier einen BMW aus dem Libanon verkauft vor ein paar Jahren.
Mhm. Ganz egal. In dieser
wunderbaren Farbe. Genau, der in dem Cylon Metallic. Es ist scheißegal, wo die Autos herkommen. Die Frage ist nur, wie gut wurden sie zwischen Bau und jetzt gepflegt und gibt es dazu eine Geschichte. So,
so ist
jetzt
es.
Ist dieser Mercedes hier in einem exzellenten Zustand. Der ist in zwei, drei Bereichen nachlackiert, zum größten Teil im Erstlack. Da ist innen nichts kaputt, nichts verschlissen. Der ist komplett geserviced, Bordmappe, Scheckheft. Es ist alles Taco. Aber er hat halt eine Zeit seines Lebens in Japan verbracht. Das macht das Auto weder besser noch schlechter. Ich verstehe diese Diskussion ehrlich gesagt überhaupt nicht.
Ich kann dazu wirklich nur eins sagen. Das Entscheidende ist, wie groß die Gier der Person war, die ihn als erstes hier rübergeholt hat. Weil es gibt auch dort gute und es gibt schlechte Autos. Und dieses Auto ist ein gutes Auto. Und es kommen schlechte Autos, natürlich. Genauso wie aus Amerika. Wirklich, es gibt in Amerika gute Autos zu kaufen.
Natürlich.
Und es gibt Schrott. Ja. Und die meisten sind aber gierig, weil sie sagen, ja, nee, ich möchte ja für einen 129er nicht 25.000 Euro ausgeben in Amerika, sondern ich möchte 8 ausgeben. Komisch, der ist dann auch wie 8. Der ist halt schlecht. Und in Amerika hat auch keiner was zu verschenken. Natürlich du kannst nicht. In Amerika kannst du 129er kaufen mit Laufleistung unter 30.000 Meilen.
Ja.
Die kosten dann auch mehr Geld. Aber das sind halt auch tolle Autos.
Ja.
Aber wenn so ein Ding natürlich, was weiß ich.
Ja, das ist ja ein gutes Beispiel, das ist ja auch ein US-Import. Die Corvette, die ich gerade verkauft habe, die ZR1, 650 Kilometer gut, gelaufen im Neuzustand.
Nee, genau. Ja. Ja.
Aber es ist auch ein US-Import.
Ja.
Weißt du, was ist daran jetzt schlechter als die Corvette, die schon jahrelang hier in irgendeinem Schuppen steht und vor sich hin fault.
Ja, und machen wir uns nichts vor. Jetzt nochmal zurück zu dem, was ich gesagt habe. Ein SEC in Deutschland hatte eine wahnsinnig schlechte Zeit. Diese Autos haben in den Ende der 90er Jahre nichts mehr gekostet. Die haben unter, und zwar deutlich unter 10.000 Mark gekostet.
Ja.
Kein Mensch wollte die haben. Ja. Jetzt stellt euch doch mal die Frage, wer ist mit den Dingen gut umgegangen? Wer hat die Schecke pflegen lassen und so weiter? In Japan ist es tatsächlich noch was anderes, weil die Autos relativ lange dort in Ersthand sind. Und die kommen deshalb nur hierher, weil es oft auf dem Zweit- oder Drittmarkt keinen mehr gibt, der Bock hat, einen Linkslenker in einem rechtsgelenkten Land zu fahren.
Ja.
Das ist der Grund, weshalb wir die Autos zurückbekommen. Und wir können froh sein, dass es die Autos gibt. Denn zig, ich sag mal, E500, 190er und. Es gibt ja nicht mehr als die, die gebaut wurden. Und viele davon sind halt nach Japan gegangen. Und wir können froh sein, dass die Linkslenker gekauft haben.
Ja.
Und dass es diese Autos auf dem Markt
gibt. Also meine Erfahrung ist übrigens, ich habe ja in den letzten 15 Jahren Garage 11 sehr viele Japan-Reimporte verkauft. Ich hatte da nie Ressentiments. Es gibt immer diese Geschichten von diesen Leasing-Autos, die hier mit 100.000 Kilometern nach 3 Jahren Taro zurückgedreht, dann in Export nach Japan. Natürlich, das gibt es in jedem Land.
Das gibt es auch.
Das gibt es auch. Aber witzigerweise, so ein Auto hatte ich noch nie in Händen, weil ich immer grundsätzlich dann Autos habe, die auch in Japan ausgeliefert worden sind und für den japanischen Markt gebaut worden sind.
So wie das ist nämlich eine andere Geschichte. Das ist
eine andere Geschichte.
Genau. Ja.
Und ich habe, meine Erfahrung ist gerade bei den Mercedesen, ich weiß nicht, woran es liegt, am Klima, an der Pflege, wie auch immer, die sind immer rostfrei, diese Japaner. Es ist unglaublich, wie gut die Karossen sind. Und wenn die kommen hier an und haben immer einen gewissen Wartungsstau. Dieser gewisse Wartungsstau umfasst aber die Baugruppen, die, na sagen wir mal so, die Wagen sind wenig gelaufen, ja, oft, aber die sind wenig gelaufen, weil sie in Ballungszentren gefahren worden sind,
genau.
Wo du halt 90% der Zeit mit einem Fuß auf der Bremse stehst.
Mhm.
komisch, die Bremsabstützung ist kaputt, wenn das Auto hier ankommt, weißt du, so. Das heißt, dieser in Anführungsstrichen Wartungsreparaturstau betrifft immer die gleichen Baugruppen. Und über den Daumen sind das 5.000, 6.000 Euro, dann ist so ein Ding einmal technisch so wieder auf Stand in der Regel.
Klar, da holen jetzt auch viele Luft, aber ganz ehrlich, dann ist das auf Stand. Denkt mal nach, was ihr heute für Karosseriearbeiten ausgebt und für Lackierung.
Genau. Nee, aber ist meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist immer so 5.000 bis 6.000 Euro und dann ist es genauso, dann ist alles Taco. Ja, so. Und bei ihm war es genauso, der ist 2014 hier nach Deutschland gekommen. Da gibt es einiges an Rechnungen am Anfang, sind genau diese ganzen Sachen gemacht worden. Und dann hat der Besitzer den Wagen immer im Service gehabt. Also der Wagen ist richtig geserviced und gefahren worden. So, und ich verstehe die Diskussion da null. Ist es aber ein Japan-Reimport? Ja, Punkt, ist es. Danke.
Ja, ja, ist so, ist so, ist so. Wir sprechen gleich nochmal über ein paar Importe, aber du hast ja auch noch einen Zettel, der voll ist, bevor ich dich gleich mit meinem Urlaub voll quatsche. Weil ich fliege ja, wann fliege ich? Irgendwann jetzt Mitte Juli nach Spanien und ich mache mir natürlich gerade einen Zettel.
Müssen wir noch einen Konserven-Podcast vorher aufnehmen?
Ja, genau, genau. Und mache mir gerade halt Gedanken darüber, welche Autos ich mir dort angucke. Es gibt ein Auto, das hat mein Vater sich letztes Jahr schon angeguckt. Er sagte, der war super, aber ich sag mal, das reicht mir nicht. Reicht mir deshalb nicht, weil irgendwo bei bestimmten Preisen vertraue ich da drauf. Bei anderen Preisen bin ich dann schon so ein bisschen hellhöriger. Witzig ist, dass das tatsächlich jemand ist, den wir persönlich kennen, obwohl ich das Auto eben im Netz gefunden habe. Das ist ein Porsche 944, erste Serie, also mit dem alten Cockpit. Und der hat den damals, das hat er uns auch so erzählt, er hat ihn damals aus Deutschland gekauft. Das ist ein 84er, er hat den gekauft, ich glaube Anfang 87. Und der soll 58.000 Kilometer gelaufen haben, original. Soll gelaufen haben. Achtung, Tacho ist fünfstellig. Also von daher, ich war nicht dabei. Deshalb muss ich mir das Auto halt ganz genau angucken, weil der hat auch einen Preis, du siehst den hier. Das Geld ist er wert, wenn die Laufleistung stimmt. Das Geld ist er nicht wert, wenn die Laufleistung nicht stimmt. Oder? Was sagst du dazu? Und es ist halt, er ist ein bisschen in Anführungsstrichen verbastelt, wobei ich das nicht als verbastelt erachte, weil das haben damals viele gemacht beim 944, ihm den Turbo-Look verpasst, hat hier eine goldene WBS-Felge drauf, das hat er alles damals gemacht.
Und hier dieses Spoiler, das Original Porsche.
Genau.
Das ist ja nicht von irgendeinem Zulieferer.
Nee, genau, das ist...
Aber den Turbo-Schriftzug, den hätte er sich schenken können auf der Heckklappe.
Ja, aber auch vorne mit Nebelscheinwerfern.
Ja, aber das ist auch falsch, das ist schon die Facelift-Front.
Wenn du das sagst.
Das ist die Front vom S2.
Und
sag ich mal Innenraum?
Innenraum, Turbositze. Mit Stoff und Leder.
Stoff.
Finde ich nett.
Ja, was haben wir mit Turbositze?
Finde ich schön.
Er ist schon ganz schön verbastelt, das Auto.
Weil er eine Anlage drin hat, meinst du? Ich muss das sehen.
Ne, guck mal, ich sag dir mal eins. Die Türverkleidungen sind im Eimer, die Frontschütze ist die falsche. Also da kommt der eins zum anderen. Das musst du alles wieder umbauen eigentlich.
Ja, witzigerweise schreibt er, und oh mein, das ist wirklich der Besitzer, der den seit 87 hat, ne?
Ja.
Und der Wagen, also mein Vater hat ihn sich vor einem Jahr angeguckt. Bei dem, mein Vater sagte, du, da kommt kein Mensch hin, der macht auch mit niemandem einen Termin, der hat sowieso auf keinen Lust, seine Kinder haben das Auto eingestellt, er hat da gar keinen Bock drauf. Er erzählt immer nur die Geschichte, dass er damals in das Auto 7.000 Euro reingesteckt hat, 14.000 Mark umgerechnet, das kommt auch hin mit den ganzen Teilen, die da dran sind. Ne? Also auch die WBS Gold, die da drauf sind in der Breite, die haben mal richtig Geld gekostet.
Ja.
Ne? 255er Räder hinten, das ist ja beim 944 schon amtlich. Ich gucke mir das Auto mal an. Ich finde einen weißen 944 mit goldenen WBS irgendwie ganz, ganz heiß. Wenn die Laufleistung stimmt und der technisch gut ist, dann geht es am Ende nur noch um den Preis. Aber gut, mal schauen. Ist eines der Autos, was ich mir angucke. Dann habe ich eins gesehen, da bist du Spezialist, wirst du wahrscheinlich gleich abwinken, weil du sagst, ist uninteressant, kenn ich ja schon. Und zwar ein Volvo. Ein 760er. Und zwar einer mit wenig Laufleistung. Und amerikanisches Modell. Jetzt auch da die Frage, gibt es amerikanische Modelle, die in Europa geblieben sind?
Ja, klar.
Okay.
Da gibt es ja so ein, diese Autos, das heißt Diplomatic Sales.
Mhm.
Und da konntest du oft Also da konnte zum Beispiel jetzt ein Botschaftsangehöriger direkt ein US-Modell auch hier also bestellen. Ne?
Genau, der hat ja die eckigen Scheinwerfer vorne.
Ja, aber das ist kein amerikanisches Modell. Steht das da drin?
Ja.
Zeig mal, sind das nicht Seitenblinker?
Ah, okay. Er hat auch amerikanisches Meilentacho drin.
Ja.
Sieht gut Original aus. Felge. Original Volvo Radio noch drin.
Soundsystem mit Equalizer.
Soundsystem mit Equalizer, genau.
Klimaautomatik hat er.
Genau. Beiges Leder.
Frühe Lederausstattung, sehr schön. Schönes Auto.
Und hat gelaufen 76.000 Kilometer. 83er.
Meilen.
Sorry, Meilen stand auch auf dem Tacho. Meilen. Du hast vollkommen recht. Ja. Was für ein Fauxpas. Hat ein V6 steht hier drin mit 156 PS. Also ein PRV-Motor.
Ist der beschissenste Motor,
den es gibt dafür. Ja, weil es, ne, kein Volvo-Motor ist, ne?
Ja, also vom Fahren her auch, ne? Und gut, der Preis, der Wagen ist halt, ist nicht teuer, ne? Wenn der rostfrei ist.
Ja.
Ist nicht schlecht.
Ne? Also meinst du, mit dem würde ich sogar zurückkommen, ne?
Ganz sicher.
Ganz sicher. Ja, und dann hatte ich irgendwas, hatte ich noch. Achso, ich habe dir diese Woche geschickt, kannte ich nicht. Du ja, ein Triumph 2000.
Mhm. Genau, den gab es auch als 2.5er und gab es auch als Kombi.
Noch nie gesehen, so ein Ding. Ist ja.
Ach du, wir haben letztens über Shooting Brakes gesprochen. Ne?
Ja.
Weißt du, was auch
ein Shooting? Oh, da habe ich einen auf dem Dach gekriegt, aber sage ich dir gleich.
Weißt du, was auch ein Shooting Brake ist?
Na.
Ein Ford Escort Turnier, dieser Dreitürer.
Ja, stimmt.
Und zwar
der Knochen,
den gab's. Und den späteren auch.
Ja, stimmt.
Diesen modernen aus den 90er Jahren. Selbst den gab es als dreitürigen Kombi.
Ja, ich habe doch diesen Post gemacht mit diesem Wahnsinns-Rekord C, ja, bei dem ich dann geschrieben habe, Coke Bottle Shooting Break.
Ja.
Und da haben dann viele drauf reagiert und haben gesagt, Auto super, alles gut, aber bitte sagt nicht Shooting Break dazu.
Ja.
War natürlich unser Running Gag, das sind sicherlich keine Podcast-Hörer gewesen, sonst hätten die nicht so drauf reagiert.
Das kann, Auto. Wie, es gibt keine Podcast-Hörer? Wie geht das denn?
Ja, eben, komisch. Das Auto übrigens, an dem Tag, als ich das gepostet habe, hat abends den Wagen jemand um 18 Uhr gekauft.
Mhm. Ja, und einer unserer Hörer wahrscheinlich.
Habe ich auch gedacht, nee, ist tatsächlich jemand aus der Nähe gewesen in Spanien. Mein Vater hat dann nochmal angerufen, weil ich zu ihm gesagt habe, pass auf, tu mir einen Gefallen. Du rufst jetzt nochmal den Besitzer an und sagst dem, dass wir gerne die Nummer hätten von dem, der ihn gekauft hat, weil ich würde ihm auch mehr bieten. Ich war auf einmal so heiß auf dieses Auto. Und dann, und jetzt kommt's, wie klein die Welt so ist. Da sagte tatsächlich jemand, unter einem Post, ich habe das ja in ein paar Gruppen bei Facebook geteilt, und unter einem Post bei Facebook hat einer geschrieben, ein Bekannter von mir ist genau mit dem, also mit genau mit so einem Auto Anfang der 80er zurück nach Spanien in seine Heimat gefahren, auf die Isla de Rosa. Und dann habe ich geschrieben, hey, das ist die Insel, wo mein Vater herkommt, und ey, die ist mini klein. Und er sagte dann nämlich auch, bestimmt ist das das Auto, weil ey, ganz so viele wird es in Galicien davon nicht geben, weil da auf der, ich sag mal, in ganz Europa gibt es nicht so viele zweitürige Rekord-C-Karawanen. Völlig krass, wie klein das manchmal ist und wie du dann diese Dinge so zusammenbringst. Ne? Und der konnte sich halt noch genau daran erinnern.
Krass.
Ja, also witzig. Ja, aber zurück nochmal zum Triumph, ein Triumph 2000.
Schick, ne?
Also irgendwie schick, ne? In so einem Grün. Witzigerweise kenne ich auch den Händler, da habe ich letztes Jahr einen 124er gekauft.
Das ist übrigens ein Sechszylinder, ne?
Ja, habe ich auch gelesen. Ja. Also das war doch kein, der sieht innen so skurril aus, ne? Weil er hat ein bisschen Leder, Holz, relativ filigranes Armaturenbrett. Ich weiß nicht, was der Drehzahlmesser da soll, aber irgendwie...
Irgendwo muss er hin.
Zubehör. Aber gesehen habe ich so ein Auto noch nie.
Hier fährt sogar ein linksgelenkter Kombi rum.
Ach, stark. Nee, okay.
Ich habe dreimal gesehen, genau.
Okay,
ist das ja ein richtiger Exot. Das ist ja eine frühe Variante.
Ja, 69er.
Bildern. Genau, und hinterher hatten die ja so einen Kunststoffgrillen, schwarzen, mit so breiteren Lamellen und so weiter. Wurde länger gebaut. Also fand ich hübsch immer.
Ja.
Sportlimousine.
Ja, und final, was ich mir noch angucken werde, den habe ich auch schon seit einem Jahr in der Beobachtung. Ist natürlich auch kein gutes Zeichen, aber vielleicht in Spanien noch nicht so einfach. Steht auch ein Preis dran, der okay ist, sage ich mal. Ein goldener Manta GTE. Ein richtiger Manta GTE. Die Felgen sind natürlich irgendwie, nicht richtig und spät. Aber die Innenausstattung ist original. Die ist wunderschön in beige mit dem karierten dunklen Muster in der Mitte. Und insgesamt ist er auch noch recht original, wenn man mal von dieser, ich sag mal, etwas komischen Auspufftröte absieht.
Ja.
Aber ansonsten, Manta sind so richtig selten geworden, gute. Also wenn auch da, das haben wir ja schon mal drüber gesprochen, glaube ich, die werden viele in der Szene weiterverkauft. Ne?
Ja, also das ist tatsächlich Manta, also Opel und VW und Ford. Mhm. Das sind so Szenen, wo ein wenig rauskommt irgendwie. Mhm. Ne? Also das sind auch immer Autos, die ich hier wenig habe, lustigerweise. auch hier bei diesen Käfern, also diese ganzen guten Käfer, die wandern dann so als Pokal von einem Clubmitglied zum anderen oder so, aber da ist nicht mal, dass einer rausgeht, sagt, hier willst du so, ne?
Ja, so ein bisschen hat mich das daran erinnert, bei dem Corrado. Die beiden, die hier waren und die einen tollen Corrado gekauft haben, der eine davon hat ja auch noch einen tollen Golf 2, und diese Autos tauchen auch nicht auf. Also so ein richtig guter, klar, es kommt jetzt im Moment auch mal aus Spanien der ein oder andere GTI rüber, irgendwie alles so eher die komischen Dinger, so viertürig und irgendwie doch ein bisschen andere Ausstattung, als sie die in Deutschland hatten. Aber so diese richtig guten, gepflegten Autos sind meistens tatsächlich in Clubs und du siehst sie dann ab und zu mal auf der Oldtimer-Tankstelle und die hüten diese Autos auch.
Ja, ist so.
Ne? Also,
Oldtimer-Tankstelle, hier fällt mir unser Thema TÜV nochmal ein.
Oha.
Ich habe hier Mercedes 190 E26 jetzt wieder hier aus der Inspektion, der wird jetzt abgeholt. Der war ja bei der Firma Aust, hat das ja alles gemacht. Da habe ich die TÜV-Unterlagen bekommen zur Zulassung und siehe da, das TÜV Hanse. TÜV Hanse ist ja übrigens eine Tochter des TÜV Süd.
Ach, wusste ich gar nicht.
Ja, muss man auf die Seite gehen. Also TÜV Süd ist da der. Ja. Und siehe da, auch Paragraph 29, 21 und 23 gemacht. Es ist so ein Beschiss. Ich habe mit Alex diese Woche wieder mal drüber gesprochen und selber ist Marco. Von Marco kommt der SEC auch, dieser Dings-Japaner, und der war mit dem SEC beim TÜV. Und durch unsere Diskussion, auch durch den Podcast, hat er da richtig auf den Putz gehauen. Hat gesagt, hier, pass auf, das ist eure Preisliste, das und das müsst ihr tun und sonst nichts. Ja, und dann hat der TÜV-Beamte sich beschwert, es wäre eine Frechheit. Und immer die Diskussion, und bei der GTÜ, jetzt kommt's, wäre die Arbeitsleistung ja auch nicht so gut, das wäre ja bekannt. Arbeitsleistung denn? Genau. Ich will einfach nur einen Zettel haben und das Auto zulassen. Danach ist es doch kackegal, was man nimmt. Das ist ja Quatsch. Und vor allen Dingen, jetzt sind wir wieder bei
Arbeit. Steckt den Schraubendreher nicht so tief ins Rostloch?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich sage nur Arbeitsleistung beim TÜV Süd. Bei meiner 936-Euro-Aktion war alles falsch, ne? Also, welche Arbeitsleistung denn? Und Wahnsinn. Dann hat Marco wohl zu ihm gesagt, ja, hier, der müsste das und das und das. Und hat ihm das vorgerechnet irgendwie hier so, oder? Und alles für 280 Euro. Mehr wäre das ja nicht wert, die Arbeit.
Könnte ich nochmal Ihren Namen für den Podcast haben?
Und da gab es so richtig Stress und Streit. Und der hat dann, tatsächlich hat dieser TÜV-Prüfer hat Folgendes zugegeben. Marco hat ihn dann konfrontiert und hat gesagt, hier, pass mal auf, Paragraph 23 StVO, so sieht's aus. Warum solltet ihr jetzt noch eine 29 machen müssen?
Ja, lass mich raten.
Und dann hat er gesagt, tatsächlich, eben, ja, das wäre Vorschrift. Dann hat Marco wieder gesagt, ja, ja, aber es ist ja keine Gesetzesvorschrift. Wo kommt denn die Vorschrift her? Ja, das könnte man so, ja, und dann kam, ja, nee, das wäre eine Vorgabe. Und man, die es hätten sich ja auch alle Prüforganisationen darüber verständigt, dass man das so machen würde. Nur, jetzt kommt es, die GTÜ wird es ja nicht dran halten. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Mit anderen Worten, das haben sich alle abgesprochen, das so zu machen, um maximal Geld zu verdienen?
Genau, um Leute zu bescheißen.
Vorsicht,
es ist doch Vorsicht totaler
mit so einer Aussage.
Aber es ist doch totaler Beschiss.
Es ist auch, ja klar ist das Beschiss. Also nochmal, klar ist das Beschiss. Und vor allem, ich möchte dann dabei sein. Also ich möchte einfach mit der Stoppuhr dabei sein.
Ich muss übrigens jetzt mal, ich werde nächste Woche den TÜV Süd mal anschreiben. Mir ist nämlich noch Folgendes aufgefallen. Selbst bei dem Datenblatt, was nicht hätte sein können, haben sie mich beschissen. Weil in ihrer eigenen Preisliste steht drin, dass das Datenblatt 132 Euro kostet. Mir haben sie aber 285 berechnet. Und 285 steht in der Preisliste nur drin für US-Importe nach Baujahr 2003, weil da irgendwelche Prüfzeugnisse notwendig sind und so weiter. Heißt, selbst da hat mich der TÜV Süd nochmal über... Also nicht nur, sie haben mich um die Sache beschissen und dann da drin auch nochmal. Ich muss dagegen angehen.
Ja, natürlich.
Und Leute, nochmal.
Wenn nicht, rufst du halt beim Bundesverkehrsministerium an.
Das kann ich ja nochmal machen.
Ja,
ne?
Klar.
Hab ich ja schon mal gemacht.
Wir haben ja gute Kontakte jetzt.
Ganz ernsthaft, wollt ihr ein Auto voll abnehmen lassen? Wollt ihr TÜV machen? Ein Haargutachten machen? Geht zu Alex zur Oldtimer-Tankstelle. Lasst euch nicht verarschen von irgendwelchen TÜV-Prüfern. Ernsthaft.
Unglaublich. Unglaublich.
Man muss es mit aller Härte, man muss dagegen vorgehen. Ich meine, wir haben jetzt dann doch einige Zuhörer und vielleicht ist der eine oder andere ja auch ein TÜV-Prüfer Oder vielleicht arbeitet der eine oder andere auch beim TÜV Hanse in einer gehobenen Position. Das ist scheiße, was ihr da macht. Da müssen wir, das geht nicht. Man muss dagegen angehen.
Ist so.
Das kann nicht sein.
Ist so. Finde ich auch nur
eine Verarschung hoch 10.
Genau, finde ich auch nur richtig und fair. Und da geht es gar nicht darum, hier irgendjemanden zu dissen, sondern es geht einfach darum, dass wir gewisse Interessenlagen haben und viele Menschen haben, die dieses Interesse haben und das müssen wir halt auch verteidigen. Weil nochmal, das ist am Ende, das ist pure Abzocke und nichts anderes. Das entbehrt sich jeder Grundlage.
Ja, vor allen Dingen ganz ernsthaft, so ein TÜV-Prüfer oder wer auch immer, bei so einem, ich war ja schon zigtausend Mal beim TÜV oder bei irgendwelchen Untersuchungen mit Fahrzeugen, die gehen da einmal drum rum, gucken sich alles an, alles schön und gut, aber die machen es doch nicht, die machen es ja nicht dreimal.
Nee.
Das ist ja der Witz.
Und weißt du, was sie dann meistens sagen? Ja, sie kriegen alle Unterlagen zugeschickt, damit auch keiner mitbekommt, dass sie sonst jetzt innerhalb von 10 Minuten das Datenblatt dafür ausdrucken können, weil das in deren Datenbank ist und das war's. Ich glaube, da steigt doch keiner ein und forscht irgendwas nach. Was sollen die machen? Bücher lesen, stundenlang?
Vor allen Dingen, da steht auch in der Preisliste, solche Forschungsarbeiten und so werden vergütet mit 32 Euro für eine halbe Stunde.
Ja? Ja, okay.
Okay. Er braucht immer nur 5 Minuten.
Ja, und wenn er eine Stunde braucht?
Nee, ich gönne ihm die halbe Stunde. Da sind wir dann, dann sind wir bei folgendem. 32 Euro für das Raussuchen der Daten, ja? Wir brauchen nur eine Datenabfrage machen. Dann lass ihn nochmal 32 Euro dafür nehmen, dass er das Datenblatt zusammenhackt, wenn er denn in der Lage ist, es fehlerfrei zu machen. Das sind ja viele schon mal nicht, wie wir merken. Dann habe ich 100 so und so viel Euro für die Habnahme und 100 so und so viel Euro für die 21. Da lande ich bei 300 Euro und auch nicht bei 500, nicht bei 600 und schon gar nicht bei 936. Und alles andere, was teuer ist, ist reine Geldmacherei. Reine Geldmacherei, nichts anderes. Und die sitzen da in ihren Türmen der TÜV Süd, weißt du, und fressen wahrscheinlich von silbernen Löffeln und lachen sich tot über den armen Oldtimer-Schlucker, der 3 Prüfungen in einer bezahlt. Ich kann mich so aufregen.
Das ist wirklich echt
voll. Das ist so eine Verarschung.
Das ist so daneben. Und vor allem, da steckt halt nichts dahinter. Das ist das Entscheidende. Ne? Steckt nichts dahinter, außer dass das Geld den Besitzer wechselt. Ja. Und zwar von Tasche Oldtimer-Besitzer zu großen Geldspeicher TÜV.
Ja. Ist auch so geil. Ist die geilste Aussage ist, ja, wir seit Jahren kämpfen wir dagegen an. Weil die vom TÜV, das ist ja viel besser, die Qualität ist ja viel besser.
Ja.
Das ist ja Quatsch.
Ja, die Qualität ist besser ist geil. Das ist eine geile Aussage.
Die Qualität des Beschisses ist besser.
Ja, stimmt. Ja, genau. Genau. Also sie haben sich was halt wirklich ein TÜV-Prädikat verdient hat, ist die Art und Weise, wie sie sich ausgedacht haben, den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Ja.
Das ist schon toll.
Ja. Und es entbehrt einer gesetzlichen Grundlage, ganz eindeutig. Weil es ist so in der StVO nicht geregelt, wie die das machen. Es ist keine Vorschrift. Ganz, 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 ganz einfach.
Ja, und dabei ist eigentlich ja so eine TÜV-Organisation, und das ist halt auch so ein Ding, bei jeder Mensch vertraut ja eigentlich der TÜV-Organisation. Also
jeder Mensch vertraut der TÜV-Organisation, wie man Nivea vertraut oder Tempotaschentuch,
weißt du? Genau.
So, TÜV war immer schon da.
Genau.
Das nutzen die aus.
Ja, ist so.
Ja.
Ja.
Ja. Ich geh nur zu GTÜ.
Ja, wenn du mit der schlechteren Leistung leben kannst.
Ja, kann ich. Aber vielleicht will die GTÜ uns ja mal sponsoren. Hier, hört mal zu, GTÜ. Also für die GTÜ würde ich mal Werbung machen im Podcast.
Ja, unter den Umständen, die wir jetzt hier erfahren haben, in jedem Fall, ja. Ja,
ich hatte auch letztens noch mal einen sehr netten GTÜ-Prüfer aus Nordhessen. Der hat ja auch einen Volvo gekauft, der war auch sehr nett. Hat auch eine Prüfstation. Ja, ja.
Ach, guck an.
Den Volvo 740 GLT gekauft. Ganz entspannter Typ, hat sich ihn schön angeguckt, ist ja selber auch Kfz-Sachverständiger gewesen.
Ja, gut.
Hat den Wagen dann aufgeladen und gesagt, Herr Seldrecht, es war meine Ehre, tschüss.
Ja, cool.
Ja.
Ja, cool.
Gut, er hat natürlich keine Ahnung gehabt, ein TÜV-Prüfer hätte das Auto nicht gekauft.
Ja. Ja, zumindest nach dem, was du gesagt hast, nicht mehr bei dir.
Nee, ist mir auch egal.
Genau. Ja, aber das sind echt Ärgernisse. Ich habe mich auch geärgert. Ich habe gestern, nachdem ich so ein bisschen, ich lese ja immer so ein bisschen die Zeitungen hier hin und her in Wheatley, wie ich ja schon mal sagte, und dann ist da ein Artikel drin in der Krumm und Flamm. Die kennen ja bestimmt viele von euch auch. Ist ja so eine Ami-Zeitung. Ja, gibt's noch. Die haben sich ja immer, die haben sich ja immer gebettelt mit der, damals mit der, mit dem Street Magazine.
Ein Street Magazine ist doch aufgekauft worden. Die gehören doch heute
die gehören zu American, American Classic, Classic und
Markt,
so genau, Markt sozusagen. Genau, genau. Und eigentlich war das immer das tolle Magazin. Also die Street war eigentlich das tolle Magazin. Dieses Chrom und Flammen war immer mehr so die Bravo.
Bingo, Bongo.
Die war immer mehr so die Bravo. Und dann schreiben sie hier, machen sie hier einen kleinen Bericht.
Mit Bravo, mit Starschnitt oder mit Dr. Sommer?
Beides. Beides. So, und hier ist ein toller Artikel. Voll elektrisch, Emissionen runterfahren und dabei Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit erhalten. Ford stellt den brandneuen 2022er Ford F-150 Lightning Pro vor. Den allerersten vollelektrischen Truck der F-Serie, der speziell für gewerbliche Kunden entwickelt wurde. Was übrigens heißt, den gibt es wahrscheinlich nur im Leasing, weil was ist daran jetzt für gewerbliche Kunden entwickelt? Und mit entsprechender Leistung, Reichweite und Ausstattung punktet. Das neue elektrische Modell ergänzt die immer weiter wachsende Palette der Elektrofahrzeuge von Ford, die von einem landesweiten Netzwerk unterstützt werden. Ein Netzwerk von was? Aber gut. Was meinen die damit?
Bei uns oder dort?
Keine Ahnung, was sie damit meinen. Ich glaube in Amerika.
Ich glaube,
und dann steht hier
ein abgetippter Pressetext. Ne?
Wahrscheinlich. Ja. Und dann steht hier, besonders interessant also für Firmen, die anstreben, in Zukunft klimaneutral zu arbeiten. What? Was ist also gemeint? Also
klimaneutral, sich einen 3 Tonnen schweren Pickup zu kaufen, der mit Batterien betrieben wird oder was? Meinen die das?
Was soll
Glauben
das?
Glauben die das wirklich?
Was soll dieses klimaneutral, Leute? Das, kann mir das bitte mal jemand erklären? Ist das klimaneutral sich so? Jetzt machen wir uns nichts vor. Diese Ford F-150, ob man die nun mag oder nicht, die meisten davon, wenn die einigermaßen gut behandelt werden, fahren die 40 Jahre noch durch die Gegend. Ja,
ja, diese Elektrodinger so. Aber nicht.
Nee, die nimmt mit Sicherheit nicht. Und jetzt reden wir mal über klimaneutral. Was passiert denn da? Wir müssen so ein Ding bauen. Das wird dann gewerblich genutzt, wie gesagt, weil es hier steht drin, nur gewerbliche Kunden können den kaufen. Das hat für mich immer so den Anschein, okay, das Ding wird geleased und muss dann nach 4 Jahren zurückgegeben werden. Und
damit es auch keinen Ärger mit den Batterien gibt.
Und dann? Wahrscheinlich das, was wir im Moment machen, alte Autos auf elektrisch umbauen, machen wir später mal mit den elektrischen, sie wieder auf den Motor umbauen.
Damit man sie weiter benutzen kann.
Oder?
Funktioniert nur dann nicht, weil die ganze Peripherie gar nicht
da ist. Ja, Wahnsinn. Ach, das ist also, ich weiß nicht. Und ich finde diesen Begriff klimaneutral, also.
Der ist überstrapaziert.
Der ist echt überstrapaziert.
Klimaneutral ist ja fast nicht möglich. Auch hier, wer hat denn behauptet, dass er klimaneutrale Autos produziert? Das geht ja gar nicht.
Ja, also die Hersteller haben sich dazu verpflichtet, irgendwann klimaneutral Autos zu bauen.
Ja, aber was heißt denn das klimaneutral?
Keine Ahnung, wahrscheinlich musst du 10 Bäume pflanzen für jede A-Klasse, die du baust.
Oder scheint dann Tag die Sonne länger oder was? Hat das Jahr dann 366 Tage plötzlich oder was?
Ich keine Ahnung. Man weiß es nicht. Ne? Aber das wird uns bestimmt einer unserer Hörer erklären können.
Das ist alles hier Marketingkarre.
Klimaneutral.
Klimaneutral. Ich fahre einen klimaneutralen 3-Tonnen.
Wisst ihr, was klimaneutral ist? Die Garage 11. Da merkt man nämlich hier unten gar nicht, ob das Sommer, Winter, Herbst genau. oder
die
Frühling
ist. Die hat immer
ist.
So 15 bis 17 Grad.
Die ist klimaneutral.
Ja, ja, das ist richtig.
Die ist
und vor allen Dingen, hier werden Autos gehandelt, die schon gebaut sind und benutzt wurden. Das heißt, man muss nicht noch ein neues Auto produzieren, um hier ein Auto zu kaufen.
Das heißt,
es werden nicht weitere Ressourcen verwendet, um ein Auto zu bauen. Man kauft einfach ein altes.
So ist es.
Ein schon vorhandenes.
Genau, so ist es. Genau, so
das
ist es.
Das ist also auf jeden Fall klimafreundlicher, wollen wir es mal so ausdrücken.
Geil, wir haben uns heute richtig aufgeregt, ne?
Ja, es gibt ja auch, manchmal gibt es ja auch Teile, ganz ernsthaft, da muss man auch mal draufhauen, das geht so nicht.
Ist so.
Muss man mal Kante zeigen, diese Scheiße immer.
Ist so. Das ist so. Vielleicht gibt es ja auch Themen, die euch ärgern.
Da sind wir natürlich wieder bei dem Punkt, gut, dass wir nicht werbefinanziert sind, weil sonst können wir uns gar nicht so aufregen. Sonst heißt es wieder, über den TÜV dürft ihr jetzt aber nicht, weil wir sind mit 10% am TÜV beteiligt. Und wenn ihr jetzt für uns Werbung macht, das wäre jetzt ein bisschen doof.
Ja, genau.
Ja.
Ja, Wahnsinn, ne?
Sorry.
Das ist alles viel zu kompliziert. Wir sagen, was wir denken.
Ja, ist ja auch wichtig so. Ich glaube, das schätzen Hörer auch.
Ja, ich glaube das auch.
Ich habe das schon ein paar Mal so als Feedback, das habe ich schon so rausgehört, ja, dass es ganz cool ist, dass wir so, ne, und dass das so, wir springen so in den Themen, hat heute einer gesagt, der heute Morgen hier war. Und das finde ich aber auch gut, weil man weiß gar nicht, was in dem Podcast passiert. Man schaltet ein und man redet irgendwie über einen Polo Fox Und enden tun wir dann mit der Elektromobilität oder weil die Taycans irgendwie ausgehen. Ne?
Ey, gut, Polo Fox. Der Polo Fox ist teurer geworden.
Der graue. Erst ist er billiger geworden. Ja. Genau. Und jetzt ist er wieder teuer. Jetzt hat er noch 4.250 Euro hochgesetzt. Genau. Was natürlich nicht dazu führt, dass Leute, die ihn unter Beobachtung haben, jetzt anrufen und sagen, jetzt kaufe ich ihn schnell, bevor er 5.000 kostet. Ja. Oder hat er inzwischen Inspektion bekommen? Ich schwöre nein.
Ich glaube auch nicht.
Er hat gar nichts gemacht an dem Auto, sondern er hat ihn einfach teurer gemacht, weil es ist leid, dass Leute immer nur anrufen und sagen, ich biete 3. Und er will ein bisschen hochkommen jetzt. Das war ein teurer gemacht.
100%. Ja, genau. Er ärgert sich jetzt, dass er nicht mit 5 angefangen hat.
Ist aber Schwachsinn. Du kannst, also ich bin ja auch schon mal ein Freund von Preise verändern bei einem Angebot. Aber du kannst nicht in so kurzer Zeit, wenn du ein Auto eine Woche im Internet hast, ja, oder 10 Tage, kannst du nicht den Preis runtersetzen und dann noch höher setzen, wie er vorher war. Du kannst in so kurzer Zeit.
Wobei Jens kann das, weil irgendein Post, auf den du geantwortet hast, jetzt musst du nochmal nachdenken, welcher Post das war. Du hast darauf geantwortet, jetzt kostet für sie kostet er 1.000 Euro.
Da hat einer geschrieben, bei der Vespa, was letzter Preis. Das habe ich geschrieben, grundsätzlich plus 1.000 Euro, weil ich das lesen musste, die Frage. So ist so. Kostet dann 4,3 für ihn. Schmerzensgeld, dass ich mir so eine Scheiße durchlesen muss.
Nee, vor allem, was erwartet denn jemand, der tatsächlich unter die Kommentare, was letzter Preis sind? Dass man dann ja einen Preis hinschreibt oder was? Also die Diskussion öffentlich führen über den Preis, das Gespräch ist geil.
Kannst ja mit mir.
Sache.
Führt dazu nichts doch. Ja. Ey, vor allen Dingen, ganz ernsthaft, die Vespa, ne? Da ein Wahnsinnszulauf, unglaublich, die ist reserviert auch. Die hatte ich ja nochmal gepostet hier für meinen Freund. Die soll ja verkauft werden einfach. Das ist eine Vespa, ein kurzer Radstand von 1967. Die hat einen Motor von Scooter und Service, der 600 Kilometer gelaufen ist. Die ist technisch in Ordnung. Zustand ist so, was ich, 2-, keine Ahnung, die könnte mal neu lackiert werden vielleicht. Hat ein Original-Libretto italienisches von 1967 noch dabei, die Papiere.
Das habe ich gesehen.
Kostet 3,3. Für das Geld gibt es im Internet nirgendwo eine Vespa zu kaufen. Und da dann zu sagen, was letzter Preis, natürlich ist der höher, der letzte Preis. Weil eigentlich muss ich ja mal dem Marktgeschehen angepasst werden.
Ne? Ja,
Schwachsinn, oder?
Ja. Aber gut.
Ich hatte die Frage, was ist letzter Preis? Wie ich das schon lese, ne, kriege ich Pickel. Und das kostet halt 1.000, dass ich Pickel kriege.
Sag uns nicht, wo.
Am Arsch. Wenn ich am Arsch einen Pickel habe, kostet das 1.000 extra.
Ja, so. Das kann ich sogar verstehen. So.
Jetzt wisst ihr es.
Ja, guck mal, ich habe ein paar Quartetts mitgebracht heute. Weißt du, wie die alle heißen? Was, die haben alle eins gemeinsam.
Die haben Karten.
Die heißen alle Cabrios, weil es ist schönes Wetter.
Oh. Mhm. Aber das gefällt mir am besten.
Habe ich mir gedacht, wäre auch meins. Ist vorne mal, drauf.
Was ist denn vorne drauf? Ist es ein Schulz?
Ja, ich würde sagen.
Ist es ein Schulz 190e?
Ja, ein Schulz Cabriolet. In
oder
weiß
ist es
mit weißem Leder.
Nee, ist kein Styling-Garage. Ist ein Schulz.
Ja, müsste ja im Quartett zu finden sein.
Ist geil, ne? Wie aufwendig der Umbau sein
das
muss.
Ja.
Aus einem Viertürer ein zweitüriges Cabriolet zu bauen.
Ja, wo dann am Ende auch das Dach ziemlich groß ist und auch noch öffnen und schließen muss. Ne?
Unglaublich.
Habe ich übrigens auch in Spanien, wo du das gerade sagst, wie viele Umbauer gab es vom SEC, also vom 126er zum Cabrio? SGS,
ja, also Styling Garage, die waren ja ganz fett. Dann auch Schulz, glaube ich.
Ja.
Dann, wie heißen die nochmal? Die Frage ist immer, wer steckt wohinter?
Genau.
Ob nicht dann trotzdem wiederum eine Firma Styling Garage im Auftrag für den und den
richtig.
Das auch umgebaut hat, dann steht ein anderer Name dran hinterher. Richtig. Da blickst du ja nicht durch.
Richtig. Ja, ich habe in Madrid eins gefunden, ein Cabriolet, was auch gut aussieht.
Ein SEC.
Ja. Ist auch schwierig mit dem Markt.
ABC-Exklusiv gab es auch noch.
Stimmt. Und das ist, glaube ich, sogar ein ABC-Exklusiv.
ABC-Exklusiv gab es noch. Dann gab es noch diese Firma, wie heißt denn die? Sind die nicht auch in Hamburg? Caro.
Stimmt.
Caro gab es auch noch.
Stimmt.
Aber die Frage ist, hat Caro selbst gemacht? Ich glaube, ja.
Und oder ist Carat du Châtelet.
Ja. Oder sitzt bei Caro dann auch wieder, haben die es in Auftrag gegeben bei Styling Garage zum Beispiel?
Ja, möglich. Möglich. Das ist ja wahnsinnig kompliziert, weil die ja meistens zum Glück dann ja irgendein Großserienverdeck nehmen mussten, was sie dann aber angepasst haben für das Auto. Und jeder, der weiß, wie kompliziert irgendwann, wenn so ein Dach älter wird, Mit den ganzen, ich sag mal, Drahtseilen, den ganzen Spannvorrichtungen.
Ja gut, das ist die eine Sache, aber
ja, hier ist noch heftiger.
Die Rohkarosse von 4 auf 2 Türen, um dann aufzuschneiden auch noch.
Ja.
Das Ding hat ja keinerlei Steifigkeit mehr in dem Moment, wo es darab sägen.
Übrigens witzig, wo du das erzählst, vom 190er, kennst du denn diese Studie, dass es mal sowas gab wie ein 190er Kompakt?
Ja, sieht richtig scheiße aus. Ja. Von Mercedes, den meinst du, ne?
Ja, klar. Ja gut, das war eine ganz andere Zeit als BMW Kompakt, aber sowas gab's. Ja, da ist auch der Treser drin, genau.
Ja.
Ja. Stark. Du willst jetzt wissen, von was der 190er ist, ne? Und steht's dabei? Oder hast du nicht
gefunden? Ich habe noch nicht gefunden. Kannst du noch ein bisschen erzählen?
Ist ein Traum, ist ein super Trumpf-Quartett. Wie gesagt, vorne drauf ist der Weiße. Ich würde jetzt sagen, man erkennt das ja oft, weil das ja meistens Pressebilder sind. Und dann guckt man aufs Kennzeichen. Und wenn man dann den Kreis, wo er zugelassen ist, sieht, dann weiß man ungefähr, welcher Laden das gewesen sein könnte. Ne?
Ja. Und die Karte gibt es hier drin nicht.
Na Quatsch, erzähl nicht.
Es gibt nur ein Buchmann Magic Top hinten.
Boah, der ist auch Wahnsinn, ne?
Ja, aber... Die Karte, die andere gibt es hier drin nicht.
Ernsthaft nicht?
Nein. Das ist nur außen das Bild. Mehr für. Ach, Karuna gab es auch noch. Sieht auch richtig scheiße aus.
Oh Gott, ja. Also, ja, wobei, das ist natürlich extrem krass. Viertüriges 126er Cabriolet.
Aber das Deckblatt gibt es nicht als Karte hier drin. Das ist doch. Das ist ja
eine Betrug, Frechheit. Ne?
Du kaufst dir das und das, ich will das jetzt wissen.
Da bist du als Kind richtig traurig gewesen.
Oh.
Oder? Ja, und da ist der Spider, der ist derer.
Aber 033 noch, sind 14er
genau,
gewesen.
Genau.
Ja, genau. Aber was sind das für Daten? 1800 Kubik und 140 PS, totaler Quatsch.
Wobei doch, es gab doch die allerersten hatten
einen
Golf GTI Motor.
Aber das ist ja kein 1800 Kubik und 140 PS, die Leistung, das stimmt ja, weiß nicht.
Komm aber hier. Wie wir gesehen haben, ich hatte ja dieses Prospekt von Istera und da stand auch vorne eine andere Bezeichnung als hinten und andere Daten. Also die wussten es glaube ich selber nicht so ganz.
Doch. Der Schulz weiß das alles.
Oh, das ist was für dich, was ich gezogen habe. Ja. Ey, was richtig cool ist.
Ja.
Mhm. Ja.
Welches Land?
Frankreich.
Oh, und Citroën Visa.
Ja, du hast gesehen.
Echt?
Citroën Visa Plan. Oh, mach mal du Französisch.
Plein Air.
Ja, Plein Air hätte ich jetzt auch gesagt, aber nee, Plein Air, ja.
Ja, genau. Plein Air. So einen habe ich hier mal verkauft.
Nein.
Ja, in der alten Garage noch.
Ernsthaft?
Ja, ganz selten.
Ja,
finde ich mega cool, Citroën Plein Air. Visa Plein Air ist mega geil. Das ist ja die klassische Cabriolet-Limousine, so ein Landaulet eigentlich.
Ja, richtig.
Weil die Seiten ja komplett
Landaulet.
Ja, weil die Seiten also sind diese Cabriolets, wo die Seite komplett stehen bleibt. Ne?
Richtig.
Und fand ich immer cool. Citroën Visa, findest du auch einen guten Zustand kaum, die Autos?
Ganz ja, schwer. Ich habe einen, also ich habe tatsächlich, also keinen Plein Air, aber einen normalen in Spanien gefunden, der genau diese Felgen hat, die hier auf dem Bild sind. Der hat ja so nur drei Bolzen.
Genau, das ist hier so diese Luxus von diesem, ich glaube, der hieß dann Citroën Visa 11 RE oder so. Das ist dann so die Luxusvariante gewesen.
Die ist ja mal sogar ein Sondermodell, was ich gesehen hatte.
Genau, die haben diese Alufelgen mit diesen so ganz vielen Speichen sozusagen. Ne?
Ja, genau, die ist komplett geschlossen, aber die hat so erhabene Stellen. Ja. Genau, cooles Ding.
Geiles Auto.
Ja, dann zieh du mal.
Boah.
Na, welches Land?
Schweiz.
Nee, kann ja nicht sein. Oh, komme ich nicht drauf. Folger? Nee.
Sparrow Stash.
Ach was, ein Sparrow Stash.
Du, aber ganz ernsthaft, ist das nicht nur eine Studie? Gab es das zu kaufen,
den Sparrow Stash? Nee, leider nicht, glaube ich.
Also bei Sparrow bin ich mir nicht so ganz sicher. Manchmal gab es ja dann doch 2-3 Modelle davon zu kaufen.
Ja.
Geile Autos hat der gebaut.
Sparrow, unglaublich. Unglaublich.
Franco Sparrow.
Unglaublich.
Das Geilste ist, der in Holland, ich glaube, der ist sogar zu verkaufen. Der hat doch mal so einen Ferrari 308 gebaut in der Kompaktkarosserie. Also als
Kurzer. Genau.
Der hat hinten, glaube ich, auch Opel Ascona Rückleuchten, so gegriffelte, meine ich. Und dieses Auto ist auf jeden Fall in Holland. Der war jetzt in der holländischen Zeitschrift wieder mal, war so ein Bericht. Das habe ich gepostet auch. Und ich meine, das Auto steht auch in Holland bei einem Händler zu verkaufen. Das finde ich sehr geil, das Auto. Weil im Endeffekt ist es auf Golflänge und ein bisschen breiter und irgendwie sieht aus wie ein verbastelter Ja, kann man gar nicht. Nee, hat der Kadett-Rückleuchten? Ich weiß nicht. Sieht auf jeden Fall sehr verbastelt aus.
Ich weiß, was du meinst.
Aus,
ich weiß genau, weil ich habe den vor Augen.
Rot-Metallic.
Ich habe den vor Augen, ja.
Genau, und der hat ein Ferrari 308 Hatchback.
Ja, genau. So, ne? Genau. So Ascona-Rückleuchten oder so
sind das irgendwie.
Bei Sparrow muss ich immer dran denken. Also, der muss ja auch für renommierte Autohersteller Autodesign gemacht haben, weil ansonsten wäre das ja alles gar nicht finanzierbar gewesen. Also, hat entweder er hat eine große Klatsche gehabt und viel Geld.
Nee, hat er nicht. Ich bin mir nicht sicher. Macht Sparrow nicht auch, also diese Firma an sich, machen nicht auch so, nee, so Behindertenfahrzeuge und sowas, solche Umbauten? War das nicht so?
Wenn du das sagst, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass er in jedem Quartett, also alle Autos, die er so gebaut hat, die er entworfen hat, die haben einen als Kind umgehauen.
Ja.
Schier umgehauen.
Ja, weil die auch
Sparrow war immer die Wahnsinn.
Die Ideen, die dahinter stehen, sind
unglaublich.
Krank. Diese Geländewagen, dieser Windhawk.
Ja.
Und dann aber vorne mit Passat-Kühlergrill.
Ja.
Also,
ja.
Was ist das denn? Ne?
Ja. Aber du weißt ja, du weißt, also, das erinnert mich tatsächlich, irgendwo muss das Geld ja herkommen. Du weißt ja, wenn man in der Automobilbranche ein kleines Vermögen machen möchte, wie man das macht? Wenn man ein großes Vermögen mitbrennt.
Ach so,
ja. Also das ist immer so der Spruch, weil auch wenn ich das ist ein gutes Beispiel jetzt. Hast du diese ganzen Berichte gesehen? Und mich hat neulich ein Kollege auch angesprochen, weil er irgendwie Bekannter von ihm eingeladen war, von diesem neuen, ich sag mal, von dieser neuen Rekreation Elektro Audi Quattro, die sie jetzt.
Ja.
Hast du das gesehen?
Ja.
Sieht ja ganz cool aus, das Ding, finde ich, so optisch.
Da hat irgendwo, habe ich gelesen, den Spruch: Hallo, die 80er Jahre wollen ihr Design zurückhaben.
Ja. Ach, schön, ja, ne? schön. Mein Kollege kam zu mir und sagte, ja, hier, guck mal, und macht jetzt eine große Veranstaltung, der sucht Sponsoren, um dieses Auto bauen zu können und so. Und da habe ich gesagt, Leute, ey, ganz ehrlich, wie viele Menschen haben in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren versucht, ach, 50 Jahren versucht, Autos zu bauen? Keiner davon hat damit Geld verdient. Sag mir einen. Also, der nicht renommierte Marke war.
Ja.
Es geht nicht.
Ja, oder man blickt das so nicht. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Firma Irmscher irgendwie so ein Sonderding rausgehauen hat.
Ja.
Es gibt ja von Irmscher dieses Irmscher Cabriolet, dieses Luxusding, was witzigerweise Istera gebaut hat. Ne? Der Schulz hat es gebaut, so als Ingenieur. Aber wenn man dann weiß, dass Irmscher ganze Bänder laufen ließ, um Opel-Sonderserien zu bauen, da weiß, wo das Geld herkommt.
Da weiß man, wo das Geld herkommt, genau. Aber das ist ja das Entscheidende. Für Menschen, die so wie derjenige, der diese Vision hat. Und nochmal, die Vision ist ja cool. Also die finden alle optisch erstmal cool. Nur trotzdem ist es eben so, es schafft keiner, ein Auto zu bauen, was dann irgendwann dazu führt, dass er damit Geld verdient.
Ja, aber es wird tatsächlich durch die Elektrobaukästen einfacher. Weil du den Hauptteil Entwicklung gar nicht mehr leisten musst, sondern du kaufst die, wie mein Kunde mit seinem Mini, du kaufst den Elektrobaukasten, in dem Fall 12 kW mit Batterien, baust das alles zusammen und hast Mini mit Elektroantrieb für überschaubares Geld.
Ja, aber wenn du komplett eigenes neues Auto baust,
ja, was brauchst du denn
wie viel Produkthaftung, was brauchst du alles?
Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber jetzt mal die Bausteine sind ja da. Du kannst bei dem Elektroauto die Bausteine ja kaufen. Du kannst ja bei Rimac oder bei wem auch immer, ganzen Antrieb kriegst du alles. Du kannst dir einen Antrieb ja kaufen, komplett mit Batteriepack, mit allem drum und dran. Und das, was übrig bleibt, ist Designhülle und Innenraum. Aber du brauchst keine Ingenieursleistung, weil die ist schon da gewesen.
Mhm.
Und das ist ja bei einem Benzinauto oft anders. Entweder musst du einen Benzinmotor entwickeln oder du musst dir da auch einen kompletten Antrieb kaufen. Wo kriegst du den her?
Mhm.
Das ist wesentlich schwerer.
Mhm.
Es ist ja auch, deshalb gibt es ja, deshalb ist es auch, das Spannende sind ja zum Beispiel auch klassische Autos, wie jetzt zum Beispiel der Bertone Freeclimber, dieser Geländewagen, der einen BMW-Antrieb hat. Aber da hat Bertone erstmal BMW zu bekommen, überhaupt den Antrieb rauszuholen.
In ein japanisches Auto?
Nee, ein italienisches, das ist in Italien gebaut.
Ja, aber ist
sogar die Karosse. Nee. Falsch.
Ja, Moment.
Es ist eigentlich ein Daihatsu
Ferrozza, genau.
Genau, aber Bertone hat tatsächlich das ganze Ding montiert. Bertone hat es gebaut.
Ja.
Das heißt, die haben keinen Daihatsu genommen und einen BMW-Motor eingebaut, sondern Bertone hat direkt einen Freeclimber im Rohbau gebaut. Selber.
Aber,
auf eigenem Band.
Aber um dich zurückzuholen, Jens, ein finanzieller Erfolg wird es nicht gewesen sein.
Nein, aber darum geht es nicht.
Nee.
Sondern es geht darum, du kriegst ja als Kleinserienhersteller sehr schwer nur, und das ist auch ein Produktding, ja,
genau, Komponenten, ne?
Die Komponenten von Großserienherstellern.
Ja, ja, genau.
Also zum Beispiel Wiesmann hat es natürlich geschafft, irgendwie BMW-Motoren zu bekommen, die einzubauen. Ja, gut, ist auch pleite gegangen.
Genau.
Aber du weißt, was ich meine? Dieses, so, und wenn ich jetzt hier so eine in Audi Quattro Design, blub, so eine Studie, da brauche ich bei Audi nicht anrufen, wenn ich 15er Motor kriege. Dann geht es so um. Hallo? Düt, 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 düt. Hallo, hallo? Düt, düt, düt. Da legt einer auf sofort. Ja. Sonst hier keinen.
Ja.
Aber jetzt Elektrobausteine zu kaufen bei einem renommierten, oder ich kenne, da gibt es wahrscheinlich auch schon Lieferanten, die praktisch die sonst in zweiter Reihe sind sozusagen,
ja,
die da aber einen Antrieb liefern können unter eigenem,
ja,
Namen.
Ja.
Der heißt dann halt Boost 1000 oder was weiß ich, was da kaufst. So. Aber es ist ungleich schwerer, ein Auto zu bauen mit renommierter Technik, also Motoren, Getrieben und so weiter. Das fällt ja alles weg. Auch also Getriebe, so,
wir machen das gar so, nicht. Wir machen das so, wenn wir erstmal unseren Ami haben. Was ist eigentlich mit dem Ami?
Das ist geil. Es hat einen Dr. Haber, vielen Dank. Er hört nämlich auch zu, garantiert.
Aha.
Mega HNO-Arzt übrigens. Ich muss hier mal Werbung für einen HNO-Arzt machen. Ne? ist hier in Richtung Norderstedt. Wie heißt der, die Straße nochmal? Müsst ihr googeln.
Also ich helfe dir, dass du Werbung für einen HNO-Arzt machen kannst, ja, indem ich deinen Husten rausschneide.
Ach so, ja, okay. Nee, der ist total, Dr. Haber ist total geil. Der hört immer und der macht gerade Urlaub auf Sardinien und der hat mir ein WhatsApp-Bild geschickt. Da habe ich dir weitergeleitet.
Es gibt ihn wirklich.
Es gibt ihn wirklich, wo so ein Citroen Ami fährt und wenn das Bild vergrößert, sitzt irgendwie so ein alter Mann drin. Ne? Muss man vergrößern, sitzt so ein Weißkopfadler.
Ja, der hat sein Ligier in Zahlung gegeben.
Ja, der hat sein Ligier in Zahlung gegeben. genau, es gibt ihn wirklich. Also nochmal Citroen hier, wo ist unser Ami? Wir machen auch gerne Werbung für euch.
Genau.
Ganz ernsthaft, stellt uns hier so ein Ami hin und da reden wir drüber, ist gar kein Problem. Der Podcast, also wir gehen gern in Werbung für euch, ist gar kein Thema. Aber die Karre muss hier sein, ich will damit fahren.
Ja, ich, ne? So. Ich will das
hier. Wir wollen so ein Ding haben. So, also auf Sardinien scheint es ja schon mal zu funktionieren, was ja auch fatal ist, weil das Ding hat ja keine Klimaanlage oder irgendwelche Lüftungssysteme. Also auf Sardinien in dieser Kunststoffbüchse rumzufahren mit diesen Klappfenstern an der Seite, das ist schon ordentlich. Also Chapeau, ne?
Chapeau, ja.
Chapeau. Da hast du immer ein gekühltes Getränk dabei auf jeden Fall.
Ja.
Ne? So wahrscheinlich. Genau, Dr. Haber, vielen Dank nochmal für die Zusendung des Bildes und wenn ihr ein Problem habt mit eurer Nase, geht zu Dr. Haber. Der ist echt super. Ja, der ist wirklich richtig gut.
Ja, cool.
Ja, richtig, ja, geil. Und der hat auch geile Öffnungszeiten, weil da kannst du auch abends mal um 20 Uhr noch einen Termin kriegen.
Ach was?
Ah ja, siehst du?
Ja?
Ja. War übrigens, zu dem bin ich gekommen, war ein Tipp von meinem guten Freund Jan Meyer. Der hat irgendwann, ich hatte so Probleme hier mit einem Ohr und der hat gesagt, Mensch, hier, da musst du zu Dr. Haber gehen. So bin ich bei Dr. Haber gelandet. Der ist, ey, das Krasse ist, bei dem war ich das erste Mal und dann ist er mal, ja, so. Was machen Sie denn, ja, Autohändler? Autohändler, Was machen Sie denn? Ja, Garage 11. Nein, doch, nein. Oh. Und dann hat er seinen Rechner da stehen gehabt, seinen Bildschirm und dann macht er einen zweiten Reiter auf. Da war er schon, war er vorher auf meiner, ohne dass er wusste, dass ich komme und er kannte mich nicht, war er auf der Garage 11-Seite, hat sich Autos angeguckt. Geil, oder? Er war schon Fan.
Okay.
Ja, und ist Zuhörer der ersten Stunde beim Podcast
auch. Cool, ja. Sehr, sehr cool.
Ja, finde ich geil.
Sehr, sehr cool.
Hat auch einen schönen, ich glaube, der hat einen alten T2, wenn ich mich recht erinnere, schön.
Ah, ja. Nice.
Den hat er schon ganz, ganz lange, also.
Ne? Aber damit ist er nicht auf Sardinien.
Das weiß ich nicht.
Wer weiß.
Wer weiß.
Möglicherweise.
Möglicherweise, ja.
Ja.
Das muss auf jeden Fall ein langsames Auto sein, sonst also fährt man nicht die ganze Zeit hinter dem Ami her. Ja, der, ja, fährt ja nur 45.
Witzig, er ist bestimmt langsam mit dem hergefahren, um extra dieses Bild zu machen, um es dir zu schicken. Du hast es mir ja auch weitergeleitet. Ja. Ich hatte ja auch schon mal Bilder gepostet von einem Ami mit einem 2 aus 11-Aufkleber. Ja. Der war aber von einem unserer Hörer natürlich darauf projiziert, weil das Bild war auch aus Frankreich.
Fake News.
Ja, wenn ich sowas
Wie heißt mir denn in Frankreich? 2 aus, kann ich gar nicht aussprechen.
Nee, das können die auch nicht aussprechen. Aber witzig übrigens.
Deux de 11.
Ja, genau.
Ja. Was ist denn, warte? En deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Onze.
Onze.
Deux de onze.
Genau, deux de onze.
Deux de onze.
Deux de onze.
Le tief garagé de toque.
das ist übrigens ganz ulkig. Ich kann tatsächlich ja, das ein oder andere kann ich sehen, nicht alles, aber ich kann sehen, wo unsere Hörer oder wo wir überall gehört werden. Aha. Und mittlerweile, also ich will nicht sagen, dass jedes Land ausgemalt ist, aber es gibt echt Sachen, wo du denkst, wie kommt da denn ein Hörer dazu, das zu hören? Und ich wurde dann aber auch schon das ein oder andere Mal angeschrieben, dann aus, auch aus, jetzt muss ich lügen, damit ich das nicht durcheinander kriege.
Turkmenistan.
Nee, Kuwait und von Menschen, die dort eben, also von Deutschen, die dort arbeiten. Und klar, die.
In Kuwait irgendwelche Wirtschaftsflüchtlinge.
Bevor die sich da Al Jazeera angucken müssen, hören die lieber unseren Podcast.
Ja, das kann auch sein, ne?
Ja. Nee, ganz cool. Also ja, das ist echt immer ganz spannend. Deshalb schreibt ruhig weiterhin. Ich habe auch jetzt diese Woche, ich habe gerade gestern wieder Aufkleber abgeholt, ich habe wieder neue machen lassen. Von daher, falls der ein oder andere sich doch noch entschließt, sein Auto oder seine Seitenscheibe mit einem unserer Aufkleber zu versehen, sehr, sehr gerne. Sie sind noch vorrätig. Schreibt mich einfach an, frank@2aus11.de oder ihr wisst es, über die Messenger bei Facebook oder Instagram, wo wir nicht so alles sind, ne? Ja, das meiste tatsächlich mittlerweile, und ich muss auch gestehen, das tollste, in Anführungsstrichen, Publikum, also unsere Hörer und auch das gesamte, wie nenne ich das jetzt, das gesamte Gebaren bei Instagram ist ja viel freundlicher als bei Facebook, ne? Ist dir mal aufgefallen? Ja, ja, ja. So die Art und Weise der Kommentare, die Menschen untereinander, man hat das Gefühl, dass das eine rein positive Plattform ist. Da kommen so gut wie nie irgendwelche negativen Dinge.
Ja.
Also es ist anders als bei Facebook.
Bei Facebook kotzen sich die Leute eher aus.
Also gefühlt gibt es, man hat ja manchmal das Gefühl, vielleicht um das kurz zu beschreiben, es gibt bei Facebook Menschen, die wollen da eigentlich gar nicht sein, aber sie können ja auch nicht weggucken und kommentieren dann mit irgendeinem Blödsinn irgendeine Sache.
Alles.
Weißt du, wie ich meine? Also, die brauchen doch da gar nicht sein. Ich bin doch nicht irgendwo, wo ich mich über die Dinge aufrege, die ich da sehe.
Das ist bescheuert.
Das ist bescheuert, ja. Genau. Ja, und du siehst ja auch, ist doch so, also wenn du dir ein Instagram-Profil anguckst, dann sind das alles Bilder und Menschen normal und du kannst deren Hobbys erkennen, aber es ist irgendwie gefühlt, ist jedes Bild positiv. Wenn du bei Facebook reinguckst, haben viele ja irgendwelche komischen Artikel, die sie teilen, von irgendwelchen seltsamen Parteien oder irgendwelchen komischen News, wo du sagst, habe ich noch nie gehört, wo sie dann irgendwie irgendwas, was sehr skandalös klingt, einfach teilen. Das hast du nicht bei Instagram.
Ja, aber es ist auch ein anderes Medium. Bei Instagram zum Beispiel, wenn du ein Bild posten willst, so, musst du es ja mit deinem Handy tun.
Ja.
So.
Ja.
Du kannst es nicht vom Rechner aus machen.
Ah, ja, stimmt. So. Ja, das habe ich noch nie versucht, aber wird
nee, wohl so kannst sein. Du nicht. Hm. Das heißt, bei Facebook kannst du posten von wo immer du willst.
Ja, okay. Ja?
Da sitze ich auch am Rechner, da kann ich auch schnell was tippen. Mhm. Dieses mal schnell langen Text tippen, wie soll das bei Instagram gehen, wenn ich auf dem Handy rumdrücken muss? Also ich glaube, es hat auch was damit zu tun mit dem Eingabegerät, mit der Plattform an sich. Aber insgesamt ist das richtig, es ist freundlicher. Mhm. Auch wenn ich so Autos poste, manchmal ist auch schon ein Spruch drunter. Letztens hat auch einer irgendwo drunter geschrieben, ey, wir sind hier nicht bei Facebook.
Ja, auch das, ja, aber das ist tatsächlich so, auch wenn das ja beides eine Bude ist mittlerweile, habe ich das Gefühl, dass Instagram auf jeden Fall das irgendwie freundlichere Bereich ist. Und für Instagram ist ja auch, ist ja nichts Modernes mehr, ne? Also ich glaube, die Leute sind heute bei TikTok und hast du nicht gesehen?
Ich blicke das alles gar nicht.
Irgendwann ist man damit durch, ne?
Irgendwann ist man damit durch.
Dass man jede Sache damit macht.
Nee, ne? Muss man auch nicht.
Also ich merke das auch bei Clubhouse. Ich vergesse da schon reinzugucken. Ich bin da schon.
Das ist doch schon tot.
Das ist doch tot, ja. Die Menschen können wieder richtig miteinander reden und sich treffen.
Ja, was interessant ist bei Clubhouse, ich habe da so einen Artikel gelesen, ich glaube Spiegel Online, dass da sehr viele Leute sich aus arabischen Ländern treffen und da auch viel diskutiert wird in Clubhouse über Dinge, die sie sonst offen gar nicht aussprechen dürfen, die auf der Straße nicht diskutiert werden. Hm. Und dass dadurch auch ganze politische Bewegungen tatsächlich vorangebracht werden können oder eher ins Rollen kommen können, weil das auf einer anderen Ebene stattfindet.
Jetzt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das positiv ist.
Weiß ich nicht.
Also kann ja so sein. Also wenn
kann schon sein.
Kann schon so sein, ja. Ja, gut. Dann würde ich jetzt mal sagen, machen wir mal Wochenende. Ich gehe jetzt einkaufen und du so?
Oh, ich weiß noch nicht. Ich bin ja mit dem Fiat Cabriolet von meiner Frau unterwegs.
Ja, das sieht schon wieder so frisch gewaschen und geputzt aus. Klar. Kann das sein?
Ja, das war so dreckig. Ich habe gedacht, so jetzt, ich nehme den jetzt mit, das geht so nicht. Das war ja gestern schon, ich habe ihn gestern schon geputzt. Und ich fahre jetzt mit offenem Dach durch die Stadt nach Hause wieder. So,
ne? Ich hab neulich auch, es ist ja fast prollig und man darf es ja nur in manchen Städten sein Auto vor der Tür waschen, ne?
Gar nicht.
Doch, es gibt ja Städte, wo du es darfst.
Echt?
Ja. Kann man nachfragen.
Früher war es normal.
Ja, genau. Im Zweifel hängt es ja auch extrem davon ab, was du für Putzmittel verwendest. Weil
ja, darum geht es ja, dass nicht irgendeine 5-Liter Flasche Pril, die du auf 5 Liter Wasser kippst, direkt im Erdboden versickert, ne?
Wieso? Dann wachsen Prilblumen.
Scheiße.
Oh, ja, na gut. Mann. Ja, auf jeden Fall, ich mache das ab und zu mal, also ganz selten, aber ab und zu mache ich das mal. Und ich finde das immer so komisch, wenn du so auf dem Grundstück stehst,
verboten,
die Leute fahren mit dem Fahrrad und so vorbei und du wäschst dann so dein Auto mit so einem Schwamm.
Ja.
Das ist irgendwie so ein, das ist, ich weiß nicht, ich fühlt sich jetzt schon komisch an.
Was, das mit dem Schwamm auf dem Auto rumrubbeln oder was?
Ja. du weißt schon, wie ich das meine. Ihr wisst schon, wie ich das meine.
Dafür gibt es nur ein Wort: Liebe.
Genau.
Ich liebe mein G-Modell.
Genau. Ja, vor allem, das ist ja wirklich das Auto, was du nicht durch die Waschanlage fahren kannst. Ne?
Warum nicht?
Ja,
ist das nicht wasserdicht?
Nee, das ist alles okay.
Wo ist das?
Aber die meisten Waschanlagen hinten, diese Heckbürsten, kriegen mit dem Reserverad ein Problem und die ballern da ziemlich gegen.
Ja.
Und ich finde das sowieso immer. Also, sorry, ich weiß nicht, wie es euch geht. Immer wenn ich ein Bild oder ein Video poste, wie ich meinen beispielsweise den E500 in der Waschanlage wasche, alle, oh Gott, wie kannst du den denn in der Waschanlage waschen? Wo ich denke, ey,
wohin sonst?
Das ist ein 124er, die sind ja wohl irgendwie dafür gebaut. Weil
Volvo, sorry. Ich habe den am Montag bei Olli abgeholt, der ist komplett konserviert worden, der 240er, also richtig geil. Ist unglaublich, ich habe so ein Glück gehabt mit dem Auto. Olli hat ja wieder in die letzte Ecke geguckt und sagt, Alter, kein Rost, nichts, gar nichts, kein Gammel. Und unten, wo die so an den Kanten immer rosten, an den Längsträgern vom Motor weg und so, sagt er, alles jungfräulich. Und er hat aber auch Löcher gefunden und Reste von Dinol. Mhm. Also der Wagen ist wahrscheinlich schon mal als Neuwagen direkt mit Dinol versiegelt worden. Deshalb hat er...
War ja damals so, State of the Art.
Olli hat ja auch weitgehend nochmal Leisten abmontiert und Lampen rausgenommen und so weiter. Und hinten gibt es zum Beispiel, wenn die Leisten abnimmst von diesem Buddy, gibt es Bohrungen in der Karosserie. Alles jungfräulich.
Toll.
Und der Buddy-Kit ist extrem geil gebaut, weil der ist nur an den Endpunkten fixiert und der ist nach unten offen. Das heißt, das Wasser, was oben reinläuft,
kann wieder vorne
läuft unten wieder raus. Und er hat ja gesagt, das hat Volvo extrem schlau konstruiert damals. Es gibt halt viele Buddy-Kits aus der Zeit, auch von deutschen Herstellern.
Da
läuft das Wasser dahinter und dann steht es dahinter und dann fängt es irgendwann, steht da einfach und verdunstet wieder oder gammelt halt vor sich hin. So, da der ja aber auch mit Mike Sanders die Hohlräume gemacht worden sind, der außen war der ganz schön schmierig und dreckig, der Wagen so ein bisschen. Ja. Antenne abgeschraubt, ich bin hier vorne durch Mr. Wash gefahren, fertig, aus.
Ja.
Und Konsens auf Mr. Wash ist ja relativ kontaktlos, also mit viel Hochdruckwasser von der Seite. Ist auch ein guter Test, also der Volvo ist auch komplett wasserdicht, selbst von Mr. Wash. Wobei das bei vielen alten Autos nicht zu empfehlen ist, weil die Dichtungssysteme früher anders waren.
Richtig.
Du hast ja oft nur so eine kleine runde Dichtung, wo einfach ein Fenster gegen liegt. Da hast du keine Chance, da läuft das Wasser so rein.
Ja.
Und moderne Autos haben ja unglaublich komplexe Dichtungen, die ja manchmal, wenn du die Tür von meinem Volvo S90 aufmachst, die Dichtung anguckst, die ist ja irgendwie 7 Zentimeter tief und geht so dreimal um die Ecken, durch kommt da kein Wasser mehr rein heutzutage. Dann hast du bei Mr. Wash also diesen Schaum, der da drauf kommt und das Wasser wird mit Hochdruck und dann kommen ja nur diese Textillappen, wo in der Regel eigentlich auch kein Dreck drin ist, großartig. Mhm. Das ist sicher lackschonender, als wenn ich da mit der Hand drauf rumrubbel.
Ja,
ne? So.
Ja, also ich hab da auch kein Skrupel vor. Klar gibt es Autos, mit denen man das dann irgendwie nicht mehr macht.
Nee, mit meinem Mini geht's nicht, weil ich einfach absaufen würde da drin.
Ja,
Punkt.
So, und mit meinem 69er Mustang kann ich das auch nicht machen. Ja. Aber dafür hat man halt heutzutage vernünftige Trockenreiniger und gut. Und ansonsten, sorry, also E500 durch die Waschanlage fahren, Leute, also... Das tut dem Lack jetzt auch nicht so doll weh.
Ihr solltet das Auto auch schaffen aus den 90er Jahren.
Irgendwie ja. Ne? Naja. Gut, also, dann habt euch wohl. Bis zum nächsten Mal.
Frank fährt sich in die Waschanlage.
Bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss.
Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.